Guten Morgen, Jenny hier. Erstmal einen wunderschönen Start in den Montag, in die Woche. Ich habe viele Reaktionen auf die letzte Folge bekommen, vor allem auf das Gespräch von Hanno Sauer. Ich hatte lange überlegt, das zu veröffentlichen, aufgrund der Tatsache, dass es so doch eher so streitmäßig ist und nicht so gediegen. Aber ich dachte, ist mal was anderes. Ich weiß, es gefällt nicht jedem, aber jo, ich weiß, es gab Kritik an mir, es gibt Kritik an Hanno. Muss man so nehmen, wie es ist. Dafür bringe ich euch heute zwei gediegenere Gespräche mit, wo es ruhiger zugeht, gesitteter. Auch von meiner Seite an der Stelle ein bisschen Entschuldigung an die Hörerinnen und Hörer. Und damit komme ich heute mit Volker Perthes und die Multipolarisierung der Welt um die Ecke. Und dann spreche ich natürlich auch noch mit Fabian Goldmann über die Staatsräson-Funk-Nation, die wir denn da sind. Da geht es um die deutschen Medien und den Genozid in Gaza. Ich weiß, es ist auch ein Wort, das vor allem in Deutschland mit viel Kritik behaftet ist. Vor allem dann, wenn es über Genozid generell gibt, fernab des Holocaust. Und an der Stelle müssen wir uns vielleicht mal nochmal vergegenwärtigen, wer den Begriff des Genozid und des Völkermords geprägt hat. Das kommt von jemandem, der sich den Völkermord an den Armeniern vor dem Ersten Weltkrieg angeschaut hat und danach dem Zweiten Weltkrieg mit der UNO zusammen diese Gesetze geschrieben hat, die internationalen Völkerrechtsgesetze, und definiert hat, was ist denn Völkermord, was ist denn Genozid. Also sich alleine herauszunehmen, dass der Holocaust das Maß aller Dinge bezüglich des Genozid ist, ist ein bisschen überheblich, vor allem von Deutschland, und macht es fast unmöglich, global Staaten oder andere Menschen, Organisationen dafür zu verfolgen, dass sie dezidiert ethnische Säuberung und Völkermord betreiben. Denn nicht alles wird nach dem Playbook der Deutschen im Zweiten Weltkrieg bezüglich des Holocaust durchgeführt. Und an der Stelle möchte ich nochmal erinnern, dass die Nazis nicht nur Juden vernichtet haben, sondern alles, was sie irgendwie als volksfremd empfunden haben. Dass sie Obdachlose eingesperrt haben, dass sie Euthanasie betrieben haben, dass sie Homosexuelle eingesperrt und vernichtet haben. Und darüber wurde sowohl nach dem Zweiten Weltkrieg als auch heute kaum geredet. Alles konzentriert sich auf den Völkermord der Juden. Was durchaus richtig ist. Nur das Problem ist, dass die Verbrechen, die gleichzeitig passiert sind, da ignoriert werden und so getan wird, als ob das nicht mindestens genauso schlimm ist. Die Vernichtung von Menschenleben, egal welcher Religion, welcher politischen Überzeugung oder der Tatsache, dass man obdachlos ist oder dass man homosexuell ist, das ist menschenverachtend und das muss geahndet werden. Wenn wir eine menschenverachtende Tat als das Maß aller Dinge über alles andere stellen, werden die Menschen, die auch unter den Nazis gelitten haben, die Menschen, die die Unmenschlichkeit dieser Art von Systeme erlebt haben und erleben und erleben werden. Diese Opfer werden ignoriert oder vergessen oder als Jammerlappen dargestellt. Und damit haben wir das nie wieder nie verstanden. Und damit ist alles, was nach dem Zweiten Weltkrieg angeblich als Lehre gezogen wurde, hinfällig. Das wollte ich bloß mal an der Stelle loswerden. Und damit dann heute erstmal viel, viel Spaß mit Volker Perthes und Fabian Goldmann. Und ich werde mich die nächsten Wochen weiterhin auf meinen Podcast konzentrieren, versuchen, dass es nicht mehr so eskaliert wie bei Hanno Sauer. Und ja, aber das ist auch mal halt ein bisschen Leben in der Bude. So, und wer den Podcast unterstützen will, kann das gerne tun. PayPal, der die Überweisung teilt, liked die Folge, empfiehlt sie weiter, davon lebe ich. Schreibt nette Bewertungen bei Apple vor allem, bei iTunes, dem Podcatcher eurer Wahl. Das ist auch gut für den Algorithmus und die Sichtbarkeit meines kleinen Podcast-Projekts. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge und wir hören uns demnächst. Bis bald. Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein heutiger Gast ist jemand, der die Welt nicht nur analysiert, sondern in ihr gehandelt hat, an Verhandlungstischen in Krisenregionen im Auftrag der Vereinten Nationen. Volker Perthes ist Politikwissenschaftler und Senior Distinguished Fellow bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, die er von 2005 bis 2020 als Direktor leitete. Jahrzehntelang hat er Bundesregierung und Bundestag in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik beraten. Er gilt als einer der renommiertesten Nahostexperten im deutschsprachigen Raum. Herr Perthes ist nicht nur Beobachter. Als UN-Sonderbeauftragter leitete er von 2021 bis 2023 die Friedensmission im Sudan, mitten in einem der brutalsten Konflikte unserer Zeit. Danach beauftragte ihn der UN-Generalsekretär mit der strategischen Neubewertung der UN-Mission im Irak. Seit Februar diesen Jahres liegt sein neues Buch vor, Die Multipolarisierung der Welt, ein geopolitischer Wegweiser, erschienen bei Surkamp. Darin argumentiert er, dass die übersichtliche Weltordnung der 1990er Jahre endgültig der Vergangenheit angehört und dass Europa lernen muss, in einer Welt mit mehreren gleichzeitigen Machtzentren zu bestehen. Darüber wollen wir heute sprechen und es freut mich sehr, Herrn Professor Perthes hier begrüßen zu können. Hallo.
Sehr gern. Hallo, Frau Günther.
Ich habe natürlich Ihr Buch da. Der Surkamp Verlag war so freundlich, mir ein Exemplar zur Verfügung zu stellen, auch für die Transparenz der Hörerinnen und Hörer. Kostet 26 Euro in analoger Form. Alles dazu finden die Hörerinnen und Hörer natürlich in den Shownotes. Und ihr wisst ja, nur gedrucktes ist wahres. Also es gibt's sicherlich auch digital, aber ich bin immer ein großer Freund von allem, was in Papierform in der Hand ist. Und dann kann man es im Nachhinein nicht im Äther noch irgendwie verändern oder so. Wir wissen ja heutzutage, die ganzen KI-Firmen und so. Und Amazon spielt auch manchmal gerne an den Büchern rum im Kindle. So, womit fangen wir an? Womit fangen wir an? Vielleicht damit. Herr Perthes, Ihr Buch erscheint ja in einem Moment extremer geopolitischer Turbulenzen. Es ist ja schon im Februar erschienen, jetzt haben wir Mai. Gefühlt bin ich ja aktuell immer so in der Phase, jeder Monat fühlt sich wie 10 Jahre an. Vor allem die letzten 5 Monate waren wirklich interessant, sagen wir es mal so. Haben Sie im Laufe des Schreibens Passagen verwerfen müssen, weil die Realität schneller war als das Manuskript?
Im Lauf des Schreibens bessert man natürlich immer nach. Ja, natürlich. Es gibt ja eine ganze Reihe Aussagen dazu, zu Konflikten oder Verhandlungssituationen, die sich entwickelt haben, während ich geschrieben habe. Ich habe das Buch zu schreiben begonnen, als die amerikanischen Präsidentschaftswahlen noch vor uns lagen. Also sozusagen die ersten Seiten habe ich geschrieben, ich denke mal so im September 24, abgegeben habe ich das Manuskript im September 25. Da war Präsident Trump dann nicht nur gewählt, sondern auch ein gutes halbes Jahr im Amt. Und da muss man natürlich nachschreiben, gucken, gibt es mittlerweile Dokumente zum Beispiel darüber, wie er die USA in der Welt aufstellen will oder setzt er das um, was er versprochen hat oder tut er das vielleicht gar nicht und macht was ganz anderes. Das Gleiche gilt für geopolitische Konflikte im Nahen Mittleren Osten oder in Afrika, wo man gelegentlich nachschreiben muss. Ich würde gerne auf was zurückkommen, was Sie anfangs gesagt haben, mit dass letztlich ein gedrucktes Buch doch besser ist, nicht nur besser in der Hand liegt als die elektronische Version, sondern irgendwie eher bleibt. Sie können natürlich auch mit Bleistift reinschreiben und sich Anmerkungen machen und all das. Natürlich gibt es Dinge, die sich jetzt zum Beispiel im Nahen Osten entwickelt haben, die ich nicht vorhersehen konnte, aber ich bin ja auch kein Prophet und kein Wahrsager. Die Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe beim Schreiben, ist zu sagen, selbst wenn ich weiß, dass die Welt sich weiterentwickeln wird, in dem Moment, wo das Buch abgeschlossen ist und wo es auf dem Markt ist, kann ich ein paar Hinweise geben, ein Wegweiser sozusagen beschreiben, mit dem Leser dann auch sagen, ach, sie verstehen eigentlich auch das, was danach geschehen ist, also nach Redaktionsschluss meines Buches. Ob mir das gelungen ist oder nicht, das müssen andere beurteilen.
Das meinte ich noch nicht mal so. Meine Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, dass ich auch in anderen Buchbereichen unterwegs bin, privater Natur. Die sind dann so eher das ist jetzt natürlich schwer peinlich, aber so Dark Romance, also das, was Frauen heutzutage lesen. Und es wurde festgestellt von dieser Community, dass gerade in diesem Bereich die Lizenzeigentümer, sagen wir es mal so, vor allem die digitalen Werke auch bearbeiten. Also direkt auf die Bücher zugreifen über den digitalen Raum und verändern. Und das mag in diesem Buchbereich der Unterhaltung vielleicht nicht so kritisch sein, aber mir schwant da Übles als jemand, der natürlich auch viel davon lebt, mit Sachbüchern zu arbeiten und darüber zu sprechen. Es gibt mir kein gutes Gefühl, dass Firmen praktisch das Eigentum über diese Lizenzen haben und dass die Herrschaft über den Inhalt dieser Werke. Und deswegen bin ich da immer sehr, sehr kritisch und bin auch großer Fan von allem, was gedruckt ist, selbst wenn es fehlerbehaftet ist und selbst wenn es beim Druck schon aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich in einer sehr schnelllebigen Welt aktuell sind, gerade auch was internationale Politik angeht, vielleicht Ergänzungen braucht. Nichtsdestotrotz ist das mir, um ehrlich zu sein, lieber, als mit einem Buch in der digitalen Welt unterwegs zu sein, das verfälscht werden könnte, sagen wir es mal so.
Ich kann das gut nachvollziehen. Und ich glaube, Sie beschreiben da ein Problem, was letztlich auch eins der internationalen Politik sein kann. Wenn Dokumente zum Beispiel nachträglich verändert werden, so wie es denjenigen, die sie unterschrieben haben, vielleicht besser passt, dann ist das natürlich sehr viel gefährlicher als bei einem Buch, wobei ich jetzt hier sagen muss, bei dem Buch, über das wir reden, der Suhrkamp Verlag ist seriös genug, dass der kein Sachbuch nachträglich ändern wird, auch nicht in der elektronischen Version.
Natürlich nicht. Das würde ich dem Suhrkamp Verlag auch nie unterstellen. Ich denke da eher an die Leute, wie Jeff Bezos und Co., denen Amazon gehört, die im Prinzip die Lizenzen kaufen und die solche Dinge nachweislich schon getan haben. Nicht zwangsweise bei Sachbüchern, nichtsdestotrotz ein gewisser Zweifel bleibt. Und ich weiß, auch das ist jetzt nicht zwangsweise Inhalt des Gespräches, aber ich bin ein großer Fan von Papier an sich. Ja, ich weiß, in der heutigen Zeit, in der alle darüber rummeckern, dass Bürokratie ja so langsam ist und warum brauchen wir heutzutage noch Papier und machen wir doch alles digital. Naja, ich bin vielleicht ein bisschen zu deutsch, um grundsätzlich von dem Papier abzulassen, weil Papier ist schon eine feine Sache. Ja, die
Absolut.
alles, was auf Papier steht, steht auf Papier und kann nicht verfälscht werden. Beim digitalen Raum ist das so eine Sache. Da kann viel Unfug getrieben werden. Und man hat dann keinen Nachweis, dass es vielleicht nicht so war, wie es digital dargestellt wird. Aber ich schweife ein wenig ab. Wollte ich gar nicht machen. Fangen wir mit dem Begriff an, den Sie schon im Titel nennen. Multipolarisierung. Was genau meinen Sie damit und warum ist der präziser als Chaos oder Weltunordnung?
Naja, Unordnung sagt ja nur was nicht da ist, nämlich Ordnung. Ordnung finden wir, Sie haben gerade auf unseren deutschen Hintergrund hingewiesen, finden wir vielleicht gerade in Deutschland auch besonders gut. Wir reden ja auch gerne von Recht und Ordnung. Es muss alles ordentlich sein. Aber in der Tat ist es so, Ordnung heißt ja immer auch Regeln, Regeln, die eingehalten werden. Das ist immer für die Schwächeren wichtiger als für die Stärkeren. Das gilt auch in der internationalen Politik so, dass gerade die kleineren Staaten, die mittleren Staaten auf Regeln angewiesen sind. Multipolarisierung beschreibt etwas, was stattfindet, ein Prozess. Ich rede ja im Titel nicht von Multipolarität oder von der multipolaren Weltordnung, zumal das ein bisschen auch ein ideologischer Begriff geworden ist, sondern von der Multipolarisierung, also von einem Prozess, der stattfindet. Und auch da können wir natürlich damit anfangen und sagen, was kennen wir auch aus unserer eigenen Geschichte im bei uns sogenannten Kalten Krieg? Da gab es eine bipolare Ordnung, da gab es zwei große Mächte, die USA und die Sowjetunion. Die haben zwar nicht alles entschieden, aber irgendwie hat der Rest der Welt sich an ihnen ausgerichtet. Dann gab es einen kurzen unipolaren Moment, wo nur eine Macht, nämlich die USA, im Zentrum stand und sich alle an ihr ausgerichtet haben. Und heute sehen wir, dass ganz viele Staaten, darüber reden wir, internationale Politik, mehr Macht und mehr Einfluss bekommen. Da haben wir zwar große globale Pole oder Kraftzentren, wenn Sie so wollen, natürlich die USA und China, und zukünftig Indien und vielleicht noch Russland und wahrscheinlich, denke ich, die EU. Aber es gibt viel mehr Akteure in der Welt, mittlere Mächte, regionale Mächte, die an Einfluss gewonnen haben und die zum Teil regionale Polaritäten auf den Weg bringen. Gerade der Nahe Mittlere Osten ist ja eine vielfach polarisierte Region zwischen Israel und Iran, zwischen Saudi-Arabien und Iran, aber auch zwischen den Emiraten und Saudi-Arabien und ähnliches. Und natürlich sehen wir vergleichbare Entwicklungen auch in Afrika oder in Asien.
Was würden Sie sagen, wann hat dieser Prozess der Multipolarisierung eingesetzt?
Mit dem Ende des unipolaren Moments, von dem ich eben gesprochen habe, als also die relativ unbestrittene Hegemonie der USA ins Wanken geriet. Und da gab es zwei Ereignisse, die als Katalysatoren gewissermaßen gewirkt haben. Das eine war der Irakkrieg von 2003, wo die USA außerhalb des Völkerrechts, auch wenn sie versucht hat, eine völkerrechtliche Rechtfertigung zu finden, außerhalb des Völkerrechts Regime Change militärisch in einem anderen Staat durchgeführt hat und viele ihrer Verbündeten und vor allem ein großer Teil des Rests der Welt gingen da einfach nicht mehr mit und haben gesagt, nee, das ist falsch. Und dann haben wir kurz darauf die internationale Finanzkrise gehabt, 2008, 2009, als vor allem amerikanische Banken waren, die zusammenbrachen und das Weltfinanzsystem in Unordnung versetzt haben. Und da brauchte man dann plötzlich die Hilfe der Chinesen, um die Welt finanzpolitisch jedenfalls wieder ein Stück weit ins Lot zu bekommen.
Also dieses Phänomen der Multipolarität ist ja geschichtlich gesehen nicht neu. Das hat es schon gegeben. Das europäische Mächtegleichgewicht des 19. Jahrhunderts ist da ein Beispiel. Das endete dann 1914 im Ersten Weltkrieg. Warum sollte die heutige Multipolarisierung stabiler sein?
Ich behaupte überhaupt nicht, dass sie stabiler ist, aber ich sehe auch keine Übereinstimmung oder Analogie zu dem sogenannten Mächtekonzert des 19. Jahrhunderts in Europa. Das sind eher einige Historiker, auch deutsche Historiker, die hier die Analogie ziehen. Da gibt es auch diesen schönen Begriff, den ich gerade genannt habe, vom Konzert der Mächte. Da hat man sozusagen die Vorstellung, da spielen alle zusammen, ja, vom gemeinsamen Notenblatt. Das sehe ich überhaupt nicht. In einer Multipolarisierung konkurrieren letztlich alle miteinander. Und das Verständnis von gemeinsamen Normen oder die Bereitschaft, gemeinsame Normen einzuhalten, gemeinsam sich auf internationales Recht zu verständigen, gemeinsame Institutionen wie den UN-Sicherheitsrat zu nutzen, um so etwas wie Global Governance auszuüben. Das nimmt alles ab. Ja. Stattdessen betrachten die großen Mächte etwa den UN-Sicherheitsrat eher als Arena, als Austragungsort für ihre Konflikte. Und auf manch regionaler Ebene haben wir überhaupt keine gemeinsamen Institutionen.
Sie hatten es ja gerade schon angedeutet, aber der Begriff Multipolarisierung hat ja im russischen und auch im chinesischen Diskurs eine eigene ideologische Bedeutung. Er steht dort für die Abkehr von westlicher Hegemonie. Wie gehen Sie damit um, dass Ihr analytischer Begriff auch propagandistisch besetzt ist oder genutzt wird
Ja,
in dem Fall?
das ist natürlich häufig so. Das gilt aber auch für Begriffe, die wir insgesamt für positive halten, wie die regelbasierte Ordnung zum Beispiel. Da sagen uns dann andere, na, ist das nicht ein bisschen ideologisch, weil ihr redet ja nur über die Regeln, die ihr selbst gemacht habt oder denen ihr selber zustimmt. Nein, und ich mache das, denke ich, auch in der Einleitung meines Buches und vielleicht auch zwischendurch nochmal deutlich. Für mich ist das ein analytischer Begriff, dass wir hier Kraftfelder, Pole haben, die sich entwickeln. Nicht nur vier, fünf große, sondern eben auch regionale Pole. Und für mich ist das keine politische Wunsch- oder Zielvorstellung. Allerdings, auch wenn man das analytisch beschreibt, muss man damit umgehen. Und Sie haben das richtig zitiert, dass es einige Staaten gibt. Das gilt vor allem für Russland und China, aber nicht nur für Russland und China, die den Begriff Multipolarität sehr positiv für sich benutzt haben. Ich glaube, sie sind damit ein bisschen na, ich mal sagen, hinter der Geschichte zurück, weil sie nach wie vor sagen, Multipolarität heißt vor allem keine amerikanische Hegemonie. Ich sage, die amerikanische Hegemonie ist sowieso vorbei. Schauen Sie sich doch an, wie die Amerikaner, die zwar nach wie vor die stärkste Weltmacht sind, aber wie sie vergeblich versuchen, eine mittlere Macht wie Iran in die Knie zu zwingen, das nicht hinbekommen und auch nicht, was ein Hegemon haben würde, nicht die Zustimmung, nicht mal ihre eigenen Alliierten bekommen für das, was sie tun. Ja. Also sich heute gegen amerikanische Hegemonie zu wehren, ideologisch oder konzeptionell, ist, glaube ich, ein bisschen zurück historisch, ja.
Ich bringe mal hier ein Zitat ein, das ganz aktuell ist. In der Financial Times gibt es gerade einen Artikel darüber, dass ein bekannter Wall Street Banker gemeint hat, dass es ihnen ja egal sein kann oder dass er niemanden kennt, dem es wirklich wichtig ist, dass die Straße von Hormuz offen ist. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass offenkundig die amerikanische Macht im Rückzug begriffen ist, weil sie schon gar nicht mehr verstehen, was ihr Handeln für Konsequenzen hat, global, aber auch für sie selbst?
Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, das mag sehr wohl sein, dass diejenigen, die heute im Weißen Haus sind, nicht verstehen, was sie selber anrichten. Da spricht tatsächlich einiges für. Aber ein Wall Street Banker, wer immer das ist, spricht natürlich auch nicht dafür, was die Amerikaner an sich verstehen oder nicht verstehen. Aber hier haben wir offensichtlich, wenn er das gesagt hat, wie er zitiert worden ist, jemand, der nicht versteht, was die Straße von Hormuz für die Welt bedeutet. Und ich meine hier gar nicht die steigenden Benzin- und Dieselpreise in Europa und in den USA, sondern zum Beispiel die Versorgung der Welt, insbesondere auch der Staaten im sogenannten globalen Süden mit Düngemitteln. Ja. Da kommt eben ganz viel. Die meisten Düngemittel sind letztlich basierend auf Öl, da kommt eine Teuerungswelle auf viele Staaten hinzu, die zum Teil heute schon Lebensmittelknappheiten haben. Ich glaube auch, zitieren wir ruhig diese gute Zeitung nochmal, heute in der Financial Times war etwas darüber, dass wir so etwas wie einen Perfect Storm erleben könnten von überteuerten oder sehr teuren Düngemitteln, die jetzt auf den Markt kommen oder die zum Teil auch überhaupt fehlen und gleichzeitig einer erneuten klimapolitischen Entwicklung oder Klimaentwicklung, nämlich dem El Niño-Phänomen, was zu mehr Überschwemmungen, aber auch zu mehr Dürren führen können. Das heißt, es kann passieren, dass wir ab Ende des Jahres und im nächsten Jahr größere Nahrungsmittelunsicherheiten, wenn nicht sogar Hungersnoten in großen Teilen Afrikas erleben.
Ja, aus Sicht der USA, wir haben das ja am Anfang von Trumps zweiter Amtszeit schon erlebt, als er sowohl Kanada als auch Mexiko zu seinem Hauptziel erstmal seiner Wirtschaftspolitik und seiner Zollpolitik gemacht hat. Offensichtlich sind die USA der Meinung, dass man Kanada dazu zwingen kann, dann weiter günstig Dünger an die USA zu liefern, ohne dass es größere Konsequenzen hat. Beziehungsweise, dass die USA einfach von heute auf morgen ihren eigenen Dünger abbauen können, was ja an sich möglich wäre, nur die Infrastruktur dafür und den Abbau, das braucht ja Jahre, um das vorzubereiten. Bis dahin kann es ja zu Lebensmittelknappheiten und riesigen Katastrophen kommen. Und dann ist ja noch die andere Tatsache, es geht ja nicht nur der ganze Dünger durch die Straße von Hormuz, da ist ja auch diese Sache mit dem Helium. Und das Helium wird tatsächlich zur Produktion auch von Chips benutzt, aber wird auch eindeutig extrem gebraucht im Bereich der Gesundheitsversorgung. Insofern ist es schon erschreckend, dass große Teile auch der amerikanischen Bevölkerung wenig verstehen von den globalen Konsequenzen dieses Desasters mit dem Krieg mit dem Iran.
Ich denke, aus US-Perspektive oder aus einer reinen US-Perspektive kann man tatsächlich sagen, wir werden immer die Düngemittel haben und wir werden immer das Helium haben, was wir brauchen, weil natürlich lässt sich das in den USA oder in der westlichen Hemisphäre, also Kanada, Mexiko, Lateinamerika, herstellen. Aber wir haben für all diese Produkte einen Weltmarkt. Und wenn der Weltmarkt knapper wird, dann werden die Produkte teurer. Das können die USA sich leisten, das können wir uns leisten, das kann Japan sich leisten, das kann sich mittlerweile auch China leisten. Aber es gibt eben Länder in der Welt, die sich das nicht leisten können. Und das sind die, die meistens sowieso schon vulnerabel sind, wie das im Jargon heißt. Also die ausgesetzt sind, Lebensmittelknappheiten beispielsweise. Und die leiden dann besonders stark. Und hier ist sozusagen das Phänomen Nahrungsmittelsicherheit nicht irgendwas, wo man sagt, das gehört in den humanitären Bereich und hat mit Politik nichts mehr zu tun. Wir wissen natürlich, wo es Dürren gibt, wo Düngemittel fehlen, wo Lebensmittel nicht im eigenen Land produziert werden können, ist auch das Risiko für Konflikte, für Bürgerkriege, sogar für zwischenstaatliche Konflikte sehr viel höher, als wenn es allen Leuten gut geht und alle Leute genug zu essen haben.
Das sich leisten können in den westlichen Ländern ist ja auch so eine Sache. Wir haben ja eine Situation in vielen demokratischen westlichen Ländern, wo es mir scheint, dass die Gesellschaft sehr, sehr angespannt ist nach den letzten Jahren. Und die Frage ist ja auch, kann man sich das als demokratische westliche Welt überhaupt noch leisten, dass die Preise für alles, was wir hier genannt haben, mehr steigen? Weil mir scheint aktuell schon eine sehr große Angespanntheit und Nichtverständnis für steigende Lebenshaltungskosten zu sein. Und wir sehen das ja dann auch an den Wahlergebnissen in der westlichen Welt für Trump, für die AfD, für Le Pen, für Meloni. Und ich frage mich, ob wir uns das wirklich leisten können. Ich meine, finanziell ja, aber was die Demokratie und die Gesellschaften und ihren Zusammenhalt angeht, habe ich mittlerweile Zweifel, ob wir uns das leisten können.
Ja, wobei ich glaube, die steigenden Preise sind da ja eher etwas, was auf der Gefühlsebene dazu beiträgt, dass Menschen meinen, die Regierungen würden für sie nicht liefern oder die Globalisierung würde gegen ihre Interessen wirken. Ich denke, wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass es den Menschen in Deutschland oder Sie haben Frau Meloni genannt, in Italien oder auch in Frankreich insgesamt besser geht als vor 20 Jahren, dass wir aber Gewichtsverschiebungen in der Welt haben. Da sind wir wieder bei der Multipolarisierung, die auch für die Wirtschaft gilt. Anderen geht es vielleicht schneller, noch besser. Wir sehen Abstände wachsen. Wir sehen relative Wohlstandsgewinne, vor allem bei anderen, zum Beispiel in Ostasien. Und da hat man dann das Gefühl, dass man selber nicht mehr sich mehr mitkommt. Dazu kommen die technologischen Veränderungen, die einige Menschen, ganze Gruppen von Menschen aus den Jobs werfen, während andere Jobs entstehen. Und wir haben, denke ich, in vielen europäischen Ländern nicht die Regierungen oder die politischen Eliten, die einfach erklären, wie man durch bestimmte harte Zeiten oder dass man durch bestimmte harte Zeiten durch muss und was man davon eigentlich hat, wo man hin will. Das vermisse ich bei mancher Regierung, auch bei meiner eigenen.
Ja, große Sprachlosigkeit, vielleicht auch aufgrund der eigenen Ideenlosigkeit. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber kommen wir zurück zu dem Buch. Sie nennen ja
Sehr
fünf
gerne.
Pole. Die USA, China, Russland, Indien, die Europäische Union. An sich finde ich die Reihe ja schon ganz interessant, weil wir haben hier vier Länder und dann haben wir ein Konstrukt der Europäischen Union, was ja im Prinzip kein Land ist. Gleichzeitig finden wir Länder wie Brasilien oder die Türkei oder Saudi-Arabien nicht. Was macht einen Pol zu einem Pol?
Also, wenn wir die Metapher oder die Analogie benutzen, die ich ja benutze, es geht um Kräftefelder, nicht? Es geht in der internationalen Politik eben um Kraft, um Macht, um Gewicht. Und Pole stehen im Zentrum eines solchen Kraftfeldes. Und tatsächlich kommt ja, es ist ja nicht so, dass die Türkei oder das Brasilien nicht vorkämen, aber sie haben nicht die globale Ausstrahlung, die etwa die USA haben, die China haben, die auch die Europäische Union hat. Aber es gibt neben globalen Polen selbstverständlich regionale Pole. Und einige von denen, die Sie genannt haben, die haben genau eine solche Anziehungskraft und Gestaltungskraft auf regionaler Ebene, sektoral zum Teil auch auf globaler Ebene. Aber es ist eben nicht so, dass was immer in der Regierungszentrale eines globalen Pols geschieht und dann sozusagen die gesamte Welt irgendwie beeinflusst, dass das Gleiche auch gelten würde für das, was in der Regierungszentrale in Brasilia oder in Ankara oder in Riad geschehen würde.
Russland ist ja einer der Pole, ist wirtschaftlich eher eine Mittelmacht. Das BIP liegt unter dem Italiens vor dem Krieg. Was nach Kriegsende mit der Wirtschaft Russlands passiert, wissen wir alle nicht. Wodurch rechtfertigt sich also die Stellung Russlands als vollwertiger Pol neben China und den USA? Gibt es mehr als die Wirtschaft, die einen Pol zu einem Pol macht?
Ja, ich stelle es ja durchaus auch in Frage, ob Russland tatsächlich ein globaler Pol bleiben wird. Und ich denke, es hängt sehr davon ab, ob es sich weiter abnutzte, weiter sich selber dadurch schadet, dass es diese aggressive Politik gegenüber seiner Nachbarschaft fährt, oder ob es irgendwann die Ressourcen, die es zweifellos hat, als das geografisch größte Land der Welt, als ein Land mit großen Rohstoffvorkommen, ob es diese Ressourcen irgendwann nutzt, um die eigene Wirtschaft, die eigene Gesellschaft zu entwickeln. Das sind politische Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Mir scheint sehr deutlich, dass Russland, das eine absteigende Weltmacht ist, dass die Nummer zwei in der Welt war in Zeiten der Sowjetunion, dass es mit dem Verlust des Imperiums, mit dem Verlust der Stellung als Nummer zwei unter dem derzeitigen Regime jedenfalls nicht fertig wird und deshalb auf diese revisionistische Politik setzt, die aber letztlich, also natürlich schadet es zurzeit in erster Linie den Ukrainern, aber letztlich Russland und den Russen selbst am meisten schaden wird.
Indien hat ja unter Modi eine zunehmende autoritäre Tendenz entwickelt, unterminiert Pressefreiheit und rechtsstaatliche Standards. In dieser Reihe von Polen kann man das genau gleich für die USA sagen. China und Russland sind absolut keine demokratischen Staaten, sondern haben die Autokratisierung schon hinter sich, sind im Prinzip Diktaturen. In der Europäischen Union sieht man in einzelnen Ländern gleiche Tendenzen. Was bedeutet das für die Welt, wenn diese Pole keine demokratischen Pole sind und damit vielleicht auch nicht sonderlich stabil?
Einfach gesagt, es ist nicht gut. Ich würde aber den Abgesang auf die Demokratie noch nicht wagen. Die USA sind weiterhin eine und wenn sie das nicht mehr wären, das wäre natürlich ein schwerer Schlag für Liberalität und Rechtsstaatlichkeit in nicht nur den USA selbst, sondern auch in der Welt. Indien ist weiterhin eine Demokratie, wenn auch, wie Sie richtig sagen, mit autoritären Tendenzen des gewählten Ministerpräsidenten. Und die Europäische Union ist eben eine Union aus Demokratien, wo sich auch autoritäre Tendenzen, wie zuletzt in Ungarn, irgendwann dank Wählerwillen wieder zerschlagen können. Also hier sind Dinge offensichtlich noch reversibel. Aber ich glaube, Sie weisen noch etwas hin, was wichtig ist. Ich habe vorgestern mit einem chinesischen Kollegen gesprochen, der sagte, was wir eigentlich sehen, ist, dass die Führer von China, Russland und Trump das gleiche Weltbild haben, dass sie glauben, es liegt letztlich nur an ihnen, an ihnen selbst, den alten Männern, die sie sind, zu entscheiden, wie die Welt läuft und dass sie, weil sie im Inneren autoritär sind, auch wenig Interesse haben an einer geregelten völkerrechtlichen Ordnung oder an der Einhaltung der Charta der Vereinten Nationen oder des Völkerrechts insgesamt. Und das ist in der Tat eine gefährliche Entwicklung. Nicht, dass es in der internationalen Politik immer besser gewesen sei. Demokratie ist ja nicht der Normalzustand der internationalen Politik der letzten 2000 oder 5000 Jahre, je nachdem, wo Sie anfangen. Internationale Rechtsstaatlichkeit auch nicht. Aber natürlich haben wir gerade in Europa gedacht, dass die Welt sich so ein Stück weit progressiv entwickelt und Rechtsstaatlichkeit sich nicht nur innenpolitisch, sondern auch international verbreitet. Und wir sehen nach wie vor, dass eine Mehrheit der Staaten der Welt, hier würde ich den Russen gerne dem russischen Außenministerium gerne einen Begriff aus seinem ideologischen Reservoir klauen, dass die globale Mehrheit, wie Herr Lavrov immer sagt, dass die globale Mehrheit in der Tat für internationale Rechtsstaatlichkeit, für eine Ordnung mit verlässlichen Regeln eintritt, weil es gerade die schwächeren Staaten schützt.
Man sieht ja an allem, wie Trump agiert, seit er zum zweiten Mal ins Amt gekommen ist, dass er nach einem Motto vorgeht, es gilt die Macht des Stärkeren. Sowohl in der Wirtschaftszollpolitik als auch im Auftreten bei internationalen Konflikten. Und da lese ich mal kurz ein Part aus Ihrem Buch vor. Dauert ein bisschen, aber danach habe ich auch noch einen Punkt. Donald Trump hat wiederholt deutlich gemacht, dass es die überragende militärische Macht der USA zu erhalten gelte. Und er auf Frieden durch Stärke setze. Im Gegensatz zum Budget des Außenministeriums verzeichnet das des Verteidigungsministeriums, Schrägstrich jetzt Kriegsministerium, im ersten Haushaltsgesetz unter der zweiten Trump-Präsidentschaft erhebliche Zuwächse. Trump ist dem Einsatz militärischer Macht nicht grundsätzlich abgeneigt und gilt in den ersten Monaten seiner zweiten Amtszeit Luftangriffe gegen die Houthis im Jemen, gegen Iran und gegen angebliche Drogenschmuggelschiffe aus Venezuela fliegen. Trump ließ gleichzeitig keinen Zweifel daran, dass er sich als Friedensvermittler sah und als solcher gesehen werden wollte. Er versuchte zu zeigen, dass er persönlich und seine persönlichen Beauftragten keine Mühen scheuten, wenn es darum ging, die Waffen zu verschiedenen Konfliktregionen zum Schweigen zu bringen. Er denkt dabei allerdings in den Kategorien von kommerziellen Deals und überschätzte seine persönlichen Fertigkeiten, verzichtete dementsprechend auf gründliche diplomatische Vorbereitungen und unterschätzt ganz offensichtlich, wie schwierig es ist, Kriege tatsächlich zu beenden. Das wurde im Sommer 2025 bei einem Spitzentreffen zwischen ihm und Russlands Präsident Putin besonders deutlich. Trumps Wahlkampfversprechen, den Krieg in der Ukraine in kürzester Zeit zu beenden, ließen sich erwartungsgemäß nicht umsetzen. Trump zitiert ja auch gerne mal Putin, und dann sagt er, naja, Putin habe ihm gesagt, die NATO ist ja nur ein Papiertiger. Was ich schon erstaunlich finde, dass ein US-Präsident sich sozusagen Tipps geben lässt vom russischen Staatspräsidenten, der jedes Mal, wenn er irgendwo ein Mikro gesehen hat, gesagt hat, also die NATO ist für uns eine Bedrohung, wir wollen, dass sie sozusagen endet. Und die NATO an sich im Prinzip ja für die USA ein Pfand ist. Ja, es geht ja nicht nur zwangsweise darum, die Verbündeten zu schützen, sondern auch die eigene außenpolitische Macht in die Welt zu tragen. Ohne NATO ist das gar nicht möglich. Und ganz interessant finde ich auch, und da komme ich nochmal auf den Punkt zurück, den Sie vorhin gemacht haben. Es muss sich alles um Trump und seine Untergebenen drehen. Er schickt seinen Schwiegersohn zu Friedensverhandlungen und dann geht es aber nur um Immobiliendeals und irgendwelche Deals mit der Familie Trump. Es sind keine offiziellen Diplomaten, die da unterwegs sind. Überhaupt das diplomatische Korps wurde absolut zusammengestrichen. Und an Diplomaten, die wir auch aktuell in Europa haben, der USA, sind irgendwelche Trump-Getreuen, die in den verschiedenen europäischen Ländern schon für Unmut gesorgt haben, für ihre Einmischung auch in die Innenpolitik. Insofern würde ich gerne wissen, wie lange ist das aufrechtzuerhalten, dieses Gebaren? Also ich verstehe den Sinn und Zweck von, es gilt die Macht des Stärkeren und solange wir den größten Stock haben, greift uns schon keiner an, aber ich habe hier irgendwo noch Bücher von zum Thema Napoleon zu stehen. Militärische Stärke allein wird einen über längere Zeit nicht retten, wenn man sich so benimmt.
Da haben Sie wahrscheinlich recht, und das ist ja mehr als Geschichtsphilosophie, das ist so ein bisschen die Einsicht in die Geschichte der Menschheit, dass Macht zwar zählt, das sage ich ja auch in meinem Buch, Macht ist wichtig, aber dass man auch geschickt mit ihr umgehen muss, dass man sie zum Beispiel so nutzen muss, dass man nicht ständig, weil man einen Hammer hat, überall Nägel einschlagen muss, sondern dass man vielleicht auch Strukturen bauen kann, wo man andere mitzieht. Und wenn wir zurückgehen zu diesem zum Beispiel von Russen und Chinesen kritisierten Begriff der amerikanischen Hegemonie, Hegemonie heißt ja auch, dass andere freiwillig bereit sind zu folgen, weil irgendwie der Hegemon was richtig macht. Und weil man sagt, da ist man letztlich gern dabei, da fühlt man sich beschützt. Letztlich stimmt die Ordnung, stimmt die Richtung, auch wenn man vielleicht in einzelnen Fragen nicht immer einer Meinung ist. Ich fand in dem langen Zitat, was Sie gerade vorgelesen haben, das hörte ja auf oder das hörte fast damit auf, dass Sie sagten, Trump weiß nicht, wie man Kriege beendet. Und das habe ich geschrieben mit Blick auf seinen Versuch, über die Köpfe der Ukraine hinweg einen Deal zu machen zur Ukraine und den Krieg dort zu beenden. Aber man sieht
Ja,
das
es
natürlich
erinnert ein
gerade auch.
wenig an die Phase der europäischen, es erinnert ein bisschen an die Phase der Hochzeit europäischer Könige und Kaiser, die in absoluter Herrschaft regiert haben, die nur
Tut es.
miteinander irgendwelche Friedensverträge gemacht haben. Aber selbst da stellt sich raus, na, auch da mussten Diplomaten über Monate an diesen Friedensverträgen verhandeln und jedes Wort aushandeln, bis sich dann die Monarchen ins Zentrum setzen konnten, damit das irgendwie diplomatisch Hand und Fuß hatte. Ja?
Tut
Und
es, tut es in der Tat.
diese Geschichtsvergessenheit dieser aktuellen US-Regierung ist wirklich erschreckend. Selbst bei den Russen ist ja da mehr hinter als bei denen.
Was ich eben sagen wollte, ist, wir sehen, dass er unterschätzt, wie schwer es ist, einen Krieg zu beenden, jetzt auch bei dem Krieg, den er selbst begonnen hat, nämlich gegen Iran. Und er will da ja raus, das ist ganz eindeutig. Ist wohl nach wie vor richtig, dass er nicht amerikanische Truppen auf lange Zeit in einem Krieg irgendwo im nahen Mittleren Osten binden will. Aber es ist eben viel leichter, so einen Krieg zu beginnen, als ihn zu beenden, noch dazu, wenn man als Gewinner aus einem solchen Krieg herauskommen will oder sich zumindest mit ein wenig Glaubwürdigkeit als Gewinner präsentieren will. Ihre Frage, wie lang kann man das durchhalten? Ich glaube, relativ lang, sicherlich über die Zwischenwahlen zum amerikanischen Kongress hinaus, für Trump persönlich wahrscheinlich sogar bis zum Ende seiner Amtszeit. Aber ich glaube, das sollten wir auch nicht unterschätzen, auch bei einer so großen Macht wie den USA. Man kann Macht auch ruinieren. Und was Trump und seine Mitstreiter und wenigen Mitstreiterinnen tun, ist tatsächlich den Einfluss der USA überall in der Welt gerade heftig zu reduzieren. Sie haben vieles davon genannt, durch den Abbau von Expertise, zum Beispiel im State Department, also im amerikanischen Außenministerium, indem man die Welt sehr einseitig sieht als sozusagen ein großes Immobiliengeschäft. Und da geht es gar nicht immer nur darum, ob man selber auch als Immobilienmakler am Gewinn beteiligt werden will, sondern wie man die Welt betrachtet. Ja, wenn Sie auf den Gazastreifen schauen und sagen, ach, letztlich geht es doch nur darum, dass man hier einen Immobiliendeal macht zwischen Israelis, Palästinensern und anderen Investoren. Wo ist da die Selbstbestimmung eines Volkes oder von zwei Völkern? Wo ist denn die Sicherheit von einem Volk oder von zwei Völkern? Es kommt gar nicht vor. Es kommt sozusagen nur die Frage, wie teilen wir denn die Immobilien auf vor? Und damit hat man ein falsches Bild von der Welt und damit beschneidet man auch den Einfluss, den die Amerikaner über mehr als ein Jahrhundert in der Welt aufgebaut haben.
Die Sicherheit kommt mit den Hotels.
Entschuldigung?
Die Sicherheit kommt mit den Hotels in diesem Bild von
Na,
Donald Trump.
das tut sie halt nicht. Richtig
Ich
ist
habe es absolut
natürlich,
ironisch und sehr sarkastisch gemeint, ja. Nur
ja, ich
zur
glaube,
Klarstellung.
man muss, also auch hier, ich versuche ja immer sozusagen Menschen den Credit zu geben, den sie vielleicht noch brauchen oder zu sagen, was ist denn richtig an dem, was falsch ist in ihrem Denken. Natürlich, wenn wir jetzt über einen anderen Konfliktgegenstand nachdenken, Armenien und Aserbaidschan, was nun bei uns jetzt nicht irgendwie auf dem Schirm ist. Wenn es dort neue
Bei mir im
Transport.
Podcast war das zentral, also meine Hörer
Sehr
sind
gut.
informiert.
Gut. Ich meine jetzt so bei uns in Europa allgemein oder in Westeuropa allgemein ist das jetzt nicht sozusagen unser primärer Augenmerk. Da kann man natürlich sagen, wenn es hier aufgrund eines amerikanischen Engagements Transportkorridore oder einen neuen Transportkorridor gibt, der es ermöglicht, dass ein landlocked Staat, ein Staat ohne Zugang zum Meer wie Armenien, besser vernetzt ist zwischen Mittelmeer und Kaspischem Meer, dann kann das durchaus helfen, um einen Frieden oder einen Waffenstillstand zu stabilisieren. Aber das heißt eben trotzdem nicht, dass alles nur ein großes Immobiliengeschäft und Immobilienproblem ist.
Ja, und dann kann man auch noch sagen, dass, okay, da gab es einen Schritt nach vorne für Armenien und Aserbaidschan, aber aufgrund der Tatsache, dass man die ganze Region destabilisiert im Folge des Irankrieges, kann das wieder negative Konsequenzen für Aserbaidschan, Armenien und die ganze Kaukasusregion haben. Weil, wissen ja nicht viele, es leben mehr Aserbaidschaner im Iran als in Aserbaidschan selber.
Völlig
Die
richtig, ja.
ganze nördliche Region des Iran ist, da gibt es eine ganze Region, die heißt Aserbaidschan. Ja, also auch das kann zu unvorhersehbaren Folgen führen, wenn zum Beispiel auch der Iran in einem Bürgerkrieg versinkt. Das strahlt sich aus auf die gesamte Region. Norden, Süden, Osten, Westen. Also der Iran, wenn da wirklich das destabilisiert wird, hat das Konsequenzen bis nach Europa. Also insofern ist es schon ganz wichtig, auch den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan zu verstehen, in Kooperation mit dem, was im Iran vorgeht. Also niemand ist eine Insel, will ich damit sagen. Kein Land ist eine Insel. Und es ist schon wichtig, auch internationale Verstrickungen sich anzugucken, weil das hat alles Konsequenzen. Kommen wir
Völlig
mal
richtig.
zu einem Pol der EU. Ich bin ja aktuell sehr, sehr kritisch, was die Europäische Union angeht. Mir scheint da zu viel Unterwürfigkeit, vor allem bei der aktuellen Kommission zu sein, unter die Politik des Donald Trump in alle Richtungen. Sie sagen ja in Ihrem Buch, dass Europa kein Zwerg ist, aber gemessen an der Entscheidungsgeschwindigkeit, militärischer Kapazität und politischer Kohärenz, wie groß ist der Abstand zur tatsächlichen Handlungsfähigkeit noch und wie kann man sie mehr herstellen? Und verhindert das aktuelle Verhalten der Kommission, die permanente Unterwürfigkeit unter Donald Trump, nicht, dass man auch mehr Selbstständigkeit und Resilienz entwickelt, auch gegenüber den USA?
Naja, das mit der Unterwürfigkeit, das ist wie fast alles in der Welt auch relativ. Also als wirklich unterwürfig hat sich vor allem der NATO-Generalsekretär dargestellt gegenüber Donald Trump. Sehr viel deutlicher, finde ich, als etwa die Kommission oder der Präsident des Europäischen Rates. Aber das mal dahingestellt. Ich denke, wenn wir sozusagen auf die klassischen Machtfaktoren schauen, Wirtschaftskraft, Militärkraft, Demografie und Ähnliches, dann bringt Europa neben seiner ökonomisch polaren Stellung schon sehr viel an Machtpotenzial zusammen. Dazu gehört dann auch die Attraktivität, die kulturelle Macht, die kulturelle Ausstrahlung. Nur es agiert halt nicht als ein Staat. Es agiert eben ganz häufig als 27 oder manchmal auch als 27 plus die Kommission, also als 28. Und das behindert genau das, was so wichtig ist, dass man Macht auch in Einfluss umsetzt. Und Einfluss werden die Europäer nur bekommen, wenn sie gemeinsam agieren. Wo sie das tun, da sind dann manchmal andere Akteure überrascht, wie stark die Europäische Union auftreten kann. Zum Beispiel die Drohungen Donald Trumps gegen Grönland, da standen die Europäer plötzlich zusammen, ganz anders als etwa im Umgang mit dem Sahel, dem Nahen Osten, dem Iran, wo die Europäer absolut, obwohl das ihre Nachbarschaft ist, ja, keinen diplomatischen Einfluss genommen haben in den letzten Jahren, auch weil sie sich nicht darüber einig sind, in welcher Reihenfolge, oder mit welchen Prioritäten sie eigentlich ihre strategischen Ziele umsetzen. Und das schwächt die EU. Was kann man daran machen? Natürlich mehr Zusammenarbeit. Selbst der deutsche Außenminister hatte jetzt zuletzt gesagt, wir müssen wegkommen von diesem Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik. Wir müssen dafür sorgen, dass die europäischen Potenziale gemeinsam zur Anwendung kommen. Und manchmal, das ist so ein bisschen kontraintuitiv, ist es gar nicht so wichtig, auf was wir uns da einigen an taktischen Schritten, sondern darauf, dass wir überhaupt sagen, wir einigen uns auf irgendetwas, weil letztlich strategisch Da bin ich relativ überzeugt, wollen die Europäer das Richtige. Sie sind sich noch nicht immer einig darüber, wie man vorgehen soll.
Wir haben ja in der EU 27 Mitgliedstaaten, von denen einige, wie zum Beispiel Ungarn unter Orbán, jetzt haben wir ja neun Ministerpräsidenten, und die Slowakei offen pro-russische Positionen vertreten. Vor allem unter Orbán hat das zu einer permanenten auch Blockade, vor allem außenpolitischer Entscheidungen geführt. Ist die EU als Pol überhaupt belastbar, wenn ihre innere Kohärenz so fragil ist? Also es ist nicht zu erwarten, dass nochmal ein Mitgliedsland dermaßen blockiert. Aber mir scheint diese permanente Verhandlungs-, Sitzungsphase schnelle Entscheidungen unmöglich zu machen.
Ja, das ist schwierig und das stimmt. Es stimmt, es macht schnelle Entscheidungen kaum möglich und deshalb brauchen wir da andere Instrumente. Deshalb reden wir halt von Koalitionen der Willigen. Ich würde lieber sagen von Koalitionen der Relevanten oder Koalitionen der Verantwortlichen. Das finde ich, hört sich so ein bisschen besser an als die Koalition der Willigen, weil es geht ja nicht nur darum, dass man seinen Willen durchsetzt, sondern dass man sich verantwortlich verhält, gegenüber den eigenen Bürgern und Bürgerinnen, aber eben auch gegenüber dem Rest der Welt. Und ich glaube, da bewegen wir uns hin. Und auch hier gilt, wir bewegen uns langsamer dahin, als sich Menschen wie Sie oder ich das wünschen würden. Und die Langsamkeit ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir hier 27 Demokratien haben, ja? Dass eben nicht, wie die Propaganda einiger Populisten heißt, da einige ungewählte Bürokraten in Brüssel sind, die einfach entscheiden, wo es lang geht. Nein, jede Entscheidung, die in der Europäischen Union getroffen wird, muss dann von den 27 jeweils demokratisch ins Amt gehobenen oder gewählten Regierungen unterstützt werden. Und häufig müssen sie auch noch durch die nationalen Parlamente gehen, je nachdem, in welchem Politikbereich wir uns hier befinden. Das heißt erstmal in der Tat, dass die Europäische Union langsamer ist als andere. Es heißt aber auch, dass wenn die Europäische Union sich mal zu was entschieden hat, nehmen wir jetzt mal die nach zum Teil Jahrzehnten abgeschlossenen Freihandelsverträge mit Indien oder mit Mercosur, dass man dann auch ein verlässlicher Partner ist und nicht, wie wir das jetzt gesehen haben bei den USA, selbst bei von Präsident Trump in seiner ersten Amtszeit verhandelten Verträgen mit Kanada und Mexiko, von denen er damals gesagt hat, das seien die besten Handelsverträge, die die USA jetzt je abgeschlossen haben. Er jetzt plötzlich sagt, das sind einfach die schlimmsten Verträge, die wir haben und die müssen wir wieder aufheben, beziehungsweise daran halten wir uns gar nicht mehr.
Ja, der Vertrag ist meistens nicht das Papier wert, auf dem er geschrieben ist, wenn es um Donald Trump geht. Das haben Handwerker schon in den 90er Jahren in New York festgestellt,
Tja.
die dann pleite gegangen sind. Und vielleicht hätte die EU-Kommission daraus auch lernen sollen, aber wird ja geführt und hat die Macht, vor allem die
Naja, deshalb ist
konservativen
das doch
Kräfte
ganz
dort
gut.
und die
Entschuldigung,
Rechten.
wenn ich Sie unterbreche, aber Frau Günther, deshalb ist das doch ganz gut, wenn es eben nicht nur den Handschlag von Frau von der Leyen und Herrn Trump auf Trumps Golfresort in Schottland gab, wo man sich dann auf bestimmte Zollsätze geeinigt hat, sondern dass das Europäische Parlament hier sehr, sehr intensiv sich reinhängt und sagt, naja, das kann man so schon abschließen, aber da brauchen wir eben auch Safeguards, da brauchen wir Garantien
Ja, die Frage
und
ist,
wenn der
wer sich für
Amerikaner
diese
dies nicht
Garantien
einhält.
einsetzt. Und es sind nicht die Konservativen und die Rechten, sondern die Leute, die unter anderem von der Merz-Partei aktuell gestellt werden, die sagen, wir müssen das abschließen, wir dürfen da nicht noch weiter verhandeln, wir gehen vor eilendem Gehorsam vorne weg und beschließen das jetzt erstmal. Und im Nachhinein wird sich das schon so ergeben. Und wir haben aber auch gelernt, selbst wenn Trump weg ist, im Nachhinein wirkt sich das nicht positiv aus, sondern die USA nutzen die Verbündeten aus, behandeln sie wie Vasallen, egal ob da ein Demokrat oder Republikaner oder autoritärer Trump sitzt. Und deswegen ist es ja so irre, überhaupt in irgendeine Art von Verhandlungen mit Donald Trump zu gehen und ihm das Gefühl zu geben, dass er damit durchkommt. Weil
Da
es
soll
ist
man
auch
nicht
ein
mehr mit ihm
Signal an
verhandeln.
zukünftige Präsidenten, so weiter mit der Europäischen Union umzugehen und seinen Verbündeten.
Na, erstmal ist er der Präsident, ob uns das gefällt oder nicht. Also müssen wir auch mit ihm verhandeln. Und was mich beruhigt, ist, dass wir eben unter diesen globalen Polen nicht in einem Gemeinwesen leben, wo eine Frau von der Leyen dann wie Xi Jinping oder Trump oder Putin einfach sagt, so machen wir das jetzt, weil ich da heute von überzeugt bin. Morgen bin ich vielleicht von was anderem überzeugt, sondern dass wir ein europäisches Parlament haben, was da ganz, ganz intensiv mitspricht.
Deren Entscheidungsmöglichkeiten sie ja mit der Kommission begrenzen will und die Macht mehr der Kommission geben will. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Sie empfehlen ja der Europäischen Union, ihre Handlungsfähigkeit zu stärken. Wie würden Sie das der Europäischen Union empfehlen? Was müsste sie tun?
Gut, vieles davon wird diskutiert, ist auf den Weg gebracht worden. Wir reden ja ganz viel über Resilienz, wir reden über Verteidigungsfähigkeit, wir reden über Rüstungskooperation. Und das ist auch alles richtig. Da ist einiges getan, was wir vorher wahrscheinlich vor 5 Jahren nicht geglaubt hätten, dass das möglich ist, dass etwa aus dem EU-Haushalt Rüstungsproduktion finanziert wird, zum Teil sogar in einem Land, was nicht der EU angehört, nämlich der Ukraine, dass hier also tatsächlich die außenpolitischen und die strategischen Prioritäten bestimmte heilige Kühe umgangen oder sogar geschlachtet haben, was das EU-Budget darf oder was es nicht darf. Da gibt es also Entwicklung und da ist sicherlich noch sehr viel mehr zu tun. Wenn wir über sowas wie Selbstbehauptung oder strategische Autonomie reden, dann müssen wir tatsächlich auch reden über Luftverteidigung, da müssen wir reden über Aufklärung, all das, wo wir nicht von den USA abhängig sein wollen. Das ist der eine Bereich und der ist wichtig. Nicht angenehm, für viele, die aus meiner Generation kommen, aber er ist wichtig. Und das andere ist, glaube ich, dass wir über Resilienz und strategische Autonomie und Selbstbehauptung nicht vergessen dürfen, dass das alles ja erstmal ziemlich defensive Begriffe sind, ja? Also ich will resilient sein gegen was, was von außen kommt. Ich will mich selbst behaupten können gegen äußere Gefahren. Dass wir darüber nicht vergessen dürfen, auch unsere eigene Attraktivität als liberales und demokratisches und rechtsstaatliches Gemeinwesen aufrechtzuerhalten, dass wir darüber nicht vergessen dürfen, dass wir oder dass Europa ein legitimes Interesse daran hat, auch seine Umwelt mitzugestalten und nicht nur sich abzuschotten oder Resilienz aufzubauen gegen Einflüsse aus dem Ausland. Insofern ist mir das ganz wichtig, dass wir sagen, wenn wir Europa als globalen Pol stärken wollen, dann heißt das auch ein ganz aktives Eintreten für eine internationale Ordnung, die auf der UN-Charta basiert ist, Eintreten für internationales Recht und internationale Rechtsstaatlichkeit, Zusammenarbeit, Partnerschaft, Koalition, wie immer Sie das nennen, mit vielen, vielen Partnern aus dem globalen Süden zu praktisch allen Fragen der Politik, von Handelsregeln über, was haben wir eben gesagt, Ernährungssicherheit, internationale Gesundheitspolitik bis zu Frieden und Konfliktlösung. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Europäer zurück aufs diplomatische Feld kommen. Wir haben jetzt ein, zweimal über den Golf geredet. Vor 10 Jahren waren die Europäer hier federführend, als es um ein Atomabkommen mit dem Iran ging. Heute sind sie fast nicht präsent und das gefällt mir nicht.
Gefällt uns, glaube ich, allen nicht, dass die Europäische Union hier anscheinend den US-Präsidenten hat machen lassen, was er will und uns alle ins Chaos gestürzt hat mit den Konsequenzen, die wir leider alle tragen werden müssen. Aber Sie haben ja gerade gesagt, die Europäische Union als Pol, ihre Attraktivität ist natürlich auch liberale Demokratie. Nun beobachten wir ja in Teilen Demokratieerosion innerhalb der Europäischen Union. Wir haben durchaus die Gefahr, dass eine in Teilen gesichert rechtsextreme Partei wie die AfD in absehbarer Zeit Teil der deutschen Regierungskonstellation werden könnte, ob in einer Minderheitsregierung oder anderweitig steht noch in den Sternen. Aber kann die Europäische Union als Pol diese Attraktivität als auch liberal-demokratisches Projekt überhaupt behalten, wenn die inneren Demokratien bröckeln und wenn Menschen und Parteien an der Macht sind, die wenig von Menschenrechten und von Völkerrecht halten? Und dann nehme ich jetzt als
Unabhängig.
Beispiel das Wahlprogramm der AfD in
Ja.
Sachsen-Anhalt alleine, 150 Seiten Demokratie, Menschen- und Bürgerrechtshass auf wirklich jeder Seite.
Ja, unabhängig davon, wie die AfD oder wie Le Pen oder ihre Partei zu oder die Reform UK auch wenn Großbritannien nicht mehr Teil der EU ist, aber es ist eine europäische Macht, wie die zur Frage der Rechtsstaatlichkeit im eigenen Land oder Liberalität im eigenen Land stehen, wenn sie sich gegen eine engere Integration oder eine stärkere Integration Europas aussprechen. Wenn sie sich zweitens für eine Abschottung von der Welt aussprechen, indem man eben sagt, oh, internationalen Studentenaustausch, internationale wissenschaftliche Kooperation, Mitwirkung in den UN oder sowas, das brauchen wir alles nicht, dann schwächen sie die Stellung Europas genauso, wie Trump derzeit die Stellung und den Einfluss der USA schwächt. Insofern haben Sie recht. Wenn wir eine Situation erleben würden, wo nicht nur in einem kleinen Land wie Ungarn oder der Slowakei eine populistische, antidemokratische, antieuropäische Partei an die Macht käme, sondern wenn das in Deutschland, in Frankreich so wäre, schon Polen ist hier sehr kritisch, dann kann das das gesamte Projekt EU und auch globale EU oder EU in der globalen Welt gefährden. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist ja die Ironie, dass diese populistischen Parteien immer irgendwas größer machen wollen, nämlich in der Regel ihren eigenen Staat und ihn tatsächlich verzwergen.
Ein gutes Beispiel ist da aktuell die Tatsache, dass Donald Trump, nachdem er sich von Friedrich Merz beleidigt gefühlt hat, gesagt hat, naja, wir ziehen erstmal 5000 Truppen aus Deutschland ab. Inwiefern das wirklich Realität wird, werden wir noch sehen, aber der polnische Präsident hat darauf gleich geantwortet, naja, die Truppen können sie ja nach Polen verlegen, wir nehmen sie gerne. Die Frage, inwiefern diese strategischen Ziele der USA mit Basen in Polen überhaupt noch umsetzbar sind, ist ja auch noch die Frage, weil eigentlich der Sinn und Zweck der Basen in Deutschland ist der schnelle Zugriff auch auf den Nahen Osten. Und inwiefern das mit Polen noch garantiert ist, ist eine andere Sache. Aber das zeigt sich auch eindeutig, dass dieser Populismus innerhalb der Europäischen Union ja für Zank und Streit sorgen kann, wenn ein Land gegen die Interessen des anderen agiert, nur um sich dann beim großen Vasallenchef USA einzuschleimen. Insofern und auch noch rechtspopulistische Punkte natürlich in Polen zu machen in dem Fall. Insofern ist es für die Europäische Union aktuell ein wirklich schwieriger Zustand.
Ja, wobei wir hier ja, glaube ich, ganz deutlich sagen müssen, dass auch in Polen wir zwar einen Präsidenten haben, der vielleicht auch noch nicht begriffen hat, was notwendig ist für Polen als einen der großen Staaten in der EU, dass wir aber eine Regierung haben in Polen, die sehr wohl mit Frankreich, Deutschland, und auch dem Vereinigten Königreich und anderen zusammenarbeitet, um Europa insgesamt voranzubringen. Ja. Insofern ist Polen hier schon ein ganz wichtiger Partner, unabhängig von solchen Ausfällen des polnischen Präsidenten, wie Sie sie gerade zitiert haben.
Ja, die Populisten schaffen es auch innenpolitisch für Streit und auseinanderdividieren zu
Absolut,
sorgen. Aber das hat dann
absolut. Und Sie,
außenpolitische Folgen.
ich will das nochmal wiederholen, Sie verzwergen Ihre eigenen Länder und ihre eigenen Gesellschaften. Ich glaube, gerade die europäischen Populisten haben auch nicht verstanden, dass in der Welt, die ich in meinem Buch zu analysieren versuche, dass in dieser Welt für Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, dass wenn man es allein geht, keine großen Schnitte zu machen ist oder keine großen Schnitten zu machen sind. Wir sind jeweils allein für die multipolarisierte Welt. Ein Pol können wir da nur bilden und Einfluss können wir da nur ausüben, wenn wir das als Europäer gemeinsam tun.
Die Umfragen zeigen deutlich, die Mehrheit der europäischen Bürger scheint es verstanden zu haben. Das
Allerdings.
Problem ist, ob es die Mehrheit der politischen Verantwortlichen verstanden hat und über ihren Schatten springen kann. Weil das 19. Jahrhundert kommt nicht zurück und ich glaube, wir wollen das auch alle nicht zurückhaben. Und die Welt ist größer geworden, auch wenn sie geopolitisch durch Handel und Vernetzung kleiner geworden zu sein scheint. Die Welt ist größer und gruseliger, und da schafft man es als ein europäisches Land nicht alleine. Ich würde gerne noch auf diesen Themenkomplex Völkerrecht und Ordnung zu sprechen kommen. Ich habe mir hier ein paar Fragen aufgeschrieben. In einem Interview sagten Sie, niemand habe die UN-Charta abgeschafft, aber ist eine Ordnung noch etwas wert, die zwar formal existiert, aber von den mächtigsten, auch Ländern und Länderchefs, wir haben gesprochen über Trump, Putin, Xi, routinemäßig gebrochen wird?
Ja, sie ist noch etwas wert, aber sie wird unterminiert. Aber wenn wir, das ist das Beispiel, was ich immer bringe, und ich glaube, was der UN-Generalsekretär auch immer bringt, wenn Sie in Ihrem eigenen Land Menschen haben, die gegen das Strafgesetz verstoßen, dann schaffen Sie ja nicht das Strafgesetz ab, sondern dann sagen Sie, was können wir eigentlich tun, um das Recht bei uns zu stärken? Das ist auf internationaler Ebene schon deshalb schwieriger, weil wir keine internationale Exekutivgewalt bei irgendjemand haben, schon gar nicht bei den Vereinten Nationen, wo man sich das theoretisch wünschen könnte. Letztlich das Recht immer nur im Konsens von Staaten durchgesetzt werden muss, gerade dann, wenn sie sich nicht bereit sind zu halten an Institutionen wie Nationalstrafgerichtshof oder Internationalen Gerichtshof. Ich bestehe darauf und sage das auch immer denjenigen, die die internationale Ordnung jetzt schon für tot erklären, also diejenigen, die Ordnung, die wir kennen, für die große Mehrheit der Staaten ist die UN-Charta und ist das Völkerrecht weiterhin das Regelbuch für ihre internationalen Beziehungen. Es ist eine kleine Zahl mächtiger Staaten und vor allem mächtiger Staatslenker, die versucht, das Völkerrecht zu ersetzen, wie hat Präsident Trump das gesagt, durch seine eigene Moral, was eben sein Maßstab wäre. Aber wie wir sehen und ne, bei Grönland gesehen haben, bei den Zöllen gesehen haben, jetzt im Krieg gegen den Iran sehen, so richtig erfolgreich ist das nicht. Und ich würde mir natürlich eine demokratische, liberale, erfolgreiche USA wünschen, aber es gibt Fälle, wo man sagt, dann müssen diese Staaten halt scheitern, damit sie eines Besseren belehrt werden.
Die Ironie des Ganzen ist ja, dass die internationale Ordnung und ihre Institutionen zum großen Teil von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurden, um ihre Macht global auszustrahlen. Und jetzt, wo sie global zunehmend in den Genuss davon kommen, sich an die Regeln der Institutionen, die sie selber aufgestellt haben, auch mal halten zu müssen, zu dem Zeitpunkt sagen sie, also jetzt brauchen wir das alles nicht mehr, sondern wir diktieren, welche Moral es gibt auf der Welt. Wir diktieren, nach welchem Recht, vor welchem US-Gericht irgendwelche Diktatoren sich zu verantworten haben, doch nicht vor dem Internationalen Strafgerichtshof, wo dann unsere Präsidenten am Ende vielleicht auch noch landen würden, sondern vor einem US-Gericht irgendwo in New York. Also auch das zeigt ja eindeutig, wie schwach die USA mittlerweile sind. Sie wollen das Ende der Institutionen, die sie selber aufgebaut haben, weil sie zunehmend nicht mehr stark genug sind, absolute Macht auch in diesen Institutionen auszuüben. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, jetzt hat China in diesen Institutionen auch viel Macht gewonnen und das gefällt uns teilweise in Europa auch nicht. Nichtsdestotrotz, diese Institutionen gibt es ja auch aus gutem Grund und China selber will ja diese Institutionen selber nicht in Frage stellen und eigene aufbauen, sondern es gibt diese Regeln, die sich nach 80 Jahren durchaus auch global eingearbeitet haben in die Gesellschaften. Und deswegen ist es einfacher, danach zu agieren. Und die USA als Land, das zunehmend als Imperium im Abbau begriffen ist, kann das halt nicht akzeptieren, wie Imperien das in der Regel bei ihrem Niedergang nicht akzeptieren, wenn sowas passiert. Sie haben es ja auch gerade gesagt, Trump hat ja Völkerrecht offen zur Verhandlungsmasse erklärt. Sehen Sie die Gefahr, dass kleinere Staaten weltweit nun nach diesem Vorbild der USA kalkulieren und Regeln dann nur gelten, wenn es Schwächere betrifft? Ich nehme auch ein Beispiel aus Deutschland. Im Auswärtigen Amt wird auch zunehmend Völkerrecht ignoriert oder nicht danach agiert. Im Zusammenhang mit den Vorgängen im Nahen Osten, in Gaza, im Westjordanland sehen wir, dass auch aktuell die Regierung der Menschenrechte und Völkerrecht zunehmend eher ignoriert oder nicht kommentieren will. Also besteht auch hier die Gefahr, dass wir die Regeln nicht einhalten, obwohl wir es sollten, auch als Mittelmacht?
Absolut besteht die Gefahr und auch da ist es ganz gut, wenn wir gemeinsam mit anderen Europäern zusammen agieren, weil wir uns letztlich immer da einigen können, wo wir eine rechtliche Basis haben. Und es ist nach wie vor so, wenn Sie heute ins Auswärtige Amt gehen und sagen, lassen Sie uns nachdenken über eine Lösung für irgendeinen der Konflikte in der Welt, für die Straße von Hormuz beispielsweise, die haben wir eben schon benannt, dann denkt man bei uns, und das Gleiche ist in fast allen anderen europäischen Hauptstädten, dann fängt man hier an bei der Diskussion der völkerrechtlichen Grundlagen. Ja, also was darf der Iran eigentlich, was dürfen eigentlich andere, darf irgendjemand da Zölle erheben, wie ist das mit der Freiheit der Schifffahrt, wie regelt sich das im Verhältnis zur UN-Konvention für die Schifffahrt, für die Seefahrt. Das ist der Ansatz, den wir hier in Europa haben und letztlich hilft er, vernünftige Lösungen auch mit anderen zu bearbeiten, während wir bei anderen Groß- und Mittelmächten eher sehen, muss man sagen, das Rechtliche interessiert uns hier gar nicht, sondern es interessiert uns, was wir selber durchsetzen können. Die Gefahr, dass andere sich in diesen Trend integrieren, ist da, eher bei großen mittleren Mächten oder bei regionalen Mächten. Schauen Sie in den Nahen Osten oder schauen Sie ans Horn von Afrika oder schauen Sie nach Ostasien. Da gibt es Staaten, die nicht unbedingt globale Mächte sind, die aber sagen, aufgrund der Position, die wir haben im Verhältnis zu unseren Nachbarn, können wir ja nicht machen, was wir wollen.
Wir haben ja schon kurz angedeutet, solche Konflikte zum Beispiel zwischen Armenien und Aserbaidschan werden auch hier wenig beachtet, obwohl es für Europa auch Konsequenzen hat. Sie waren ja UN-Sonderbeauftragter im Sudan, einer der größten humanitären Katastrophen unserer Zeit, die auch international kaum Beachtung findet, auch in Deutschland kaum besprochen wird, kaum mediale Aufmerksamkeit. Was sagt das über den Zustand multilateraler Institutionen?
Naja, erstmal sagt es was über die Prioritäten von unterschiedlichen Staaten in der Welt. Der Krieg im Sudan ist tatsächlich kein großes Thema in unserer Öffentlichkeit. Er ist zurückgekommen sozusagen in die Medien, als das Außenministerium hier Mitte April die dritte internationale Sudan-Konferenz veranstaltet hat. Das war dann ein Anlass auch für viele Medien, nochmal auf die Lage im Sudan zu gucken. Aber bei uns ist es kein großes Thema, weil sich hier die Gesellschaft auch nicht unmittelbar betroffen fühlt. Es klopfen nicht mal sudanesische Flüchtlinge bei uns an oder in nur sehr geringer Zahl verglichen zu Flüchtlingen oder Migranten und Migrantinnen aus anderen Ländern. Gehen Sie nach Äthiopien, in Südsudan, in den Tschad, nach Ägypten, da ist der Sudan und der Krieg dort allerdings ein Thema, und zwar ein großes Thema, weil die Menschen, die Gesellschaften, die Staaten, die Wirtschaft dieser Staaten unmittelbar betroffen sind von dem, was im Sudan geschieht. Und Sie haben eben so ein bisschen sozusagen Zukunftsphilosophie über was passieren könnte, wenn der Iran sich destabilisierte und dort ein Bürgerkrieg ausbräche, entwickelt. Im Sudan ist das heute schon so, dass der Krieg zwischen den Hauptkonfliktparteien im Sudan über die Grenzen des Sudan hinaus migriert, wenn Sie so wollen, dass er die Nachbarstaaten betrifft, zum Teil die Nachbarstaaten in einen Strudel von Gewalt mit hineinzieht. Insofern ist das da ein großes Thema. Also man kann nicht sagen, das ist für die Welt kein Thema. Es ist für unseren Teil der Welt kein Thema.
Was sehr tragisch ist, weil Äthiopien ja seinen Konflikt erst vor kurzem selber beendet hat. Und die destabilisierende Wirkung auf Ägypten will ich mir gar nicht vorstellen, welche Konsequenzen das auch für Europa haben könnte. Mir scheint die wirtschaftliche Situation in Ägypten aktuell auch eher so auf Messers Schneide zu stehen. Und auch das hat Ausstrahlung über das Mittelmeer hinaus bis in den europäischen Raum. Auch wenn da die Menschen dann zum Beispiel wegen wirtschaftlichen Folgen dann wieder anfangen zu flüchten. Und der Sprung über das Mittelmeer von Ägypten aus fällt dann vielleicht leichter als vom Sudan über die Wüste bis zum Mittelmeer und dann darüber hinaus. Insofern auch da. Vielleicht liegt es auch an der politischen Führung, mal zu kommunizieren, dass man sich dafür interessieren sollte, statt sich nur dafür zu interessieren, was aktuell vor der eigenen Haustür ist. Aber so viel zur Kritik
Naja, Sie
an.
sehen das. Also, ich glaube, wir müssen hier auch realistisch sein, dass auch politische Führungsetagen, auch Außenministerien, egal jetzt ob in Berlin oder in Paris oder in London oder in Rom, die können halt auch sozusagen prioritär nur mit so viel Krisen agieren. Und da ist natürlich der Krieg in der Ukraine näher als der Krieg im Sudan, und da ist auch der Krieg im Nahen Osten und am Golf näher als der Krieg im Sudan, geht auch unseren Gesellschaften offensichtlich näher. Was im Nahen Osten stattfindet, polarisiert ja unmittelbar auch immer unsere eigenen Gesellschaften. Das haben wir auch seit dem 7. Oktober 2023 ganz, ganz deutlich in Deutschland und in anderen europäischen Staaten erlebt. Und da ist Sudan sozusagen nicht nur geografisch, sondern auch mental weit weg. Insofern fand ich es schon wichtig, dass Deutschland wenigstens zusammen mit Frankreich und anderen diese Sudan-Konferenz ausgerichtet hat, vor wenigen Wochen.
Stimmt auch wieder. Ich be bewege mich Richtung Ende. Ihr Buch analysiert ja vor allem staatliche Akteure als Pole. Was ist eigentlich mit den nichtstaatlichen Mächten? Tech-Konzerne, die mehr Daten kontrollieren als Staaten? Oder Söldnerarmeen wie zum Beispiel die Wagner-Gruppe? Sind diese im Modell der Multipolarisierung unsichtbar? Spielen die überhaupt eine Rolle in der multipolaren Welt?
Also sie spielen eine Rolle, aber nach meiner Einschätzung, meiner Analyse sind sie letztlich nicht so stark und nicht nachhaltig so stark wie die Nationalstaaten, insbesondere die größeren Nationalstaaten. Sie sind halt abhängig davon, dass die Staaten Gesetze machen. Und ein Konzern wie Amazon oder Facebook oder Meta, wie er jetzt heißt, oder Alphabet, die können jetzt nicht einfach sagen, wenn die USA nicht die Gesetze macht, die wir haben wollen, dann gehen wir eben nach Barbados oder was immer, in einen kleineren Staat, wo unser Umsatz deren Bruttosozialprodukt bei Weitem übersteigt. Deshalb machen sie halt diese Lobbyarbeit, diese sehr, sehr intensive und zum Teil auch nicht ganz den Regeln entsprechende Lobbyarbeit in Washington oder in Brüssel, weil sie wissen, dass wenn Staaten zum Beispiel wie die Europäische Union das tut oder Staatenbündnisse wie die Europäische Union Datenschutzregeln verabschieden, dann sind sie letztlich auch dran gebunden. Das gefällt ihnen nicht. Deshalb gibt es auch den Konflikt zwischen bestimmten Tech-Konzernen und der Europäischen Kommission. Und da muss ich wiederum sagen, bin ich ziemlich froh, dass wir die Europäische Kommission haben und hier bestimmte für unsere eigene Privatsphäre ganz, ganz wichtige Regeln durchsetzen können und da auch einen sehr weitgehenden Konsens in Europa zu haben.
Scheint mir aber nicht so weitgehend zu sein, wenn wir zum Beispiel jemanden wie Peter Thiel haben, der an deutschen Rüstungsfirmen mittlerweile beteiligt ist und einen direkten Draht zum Sohn von Döpfner hat, der dann am Tisch sitzt mit der Bundesregierung und wichtigen Ministern, unter anderem auch dem Verteidigungsminister. Und da Millionen und Milliarden aus der Bundeskasse rausleiert für Investitionen in genau die Firmen, an denen Peter Thiel beteiligt ist und der Sohn von Döpfner, um dann auch entsprechende Einflussnahme auf die Regierung zu haben. Ich weiß nicht, ob die Entfernung zwischen Palantir und diesen Tech-Konzernen noch so groß ist, wie wir uns das gerne vorstellen in der Europäischen Union und auch in unseren jeweiligen Ländern. Mir scheint der Einfluss da viel, viel größer geworden zu sein. Und mir scheint der lapidare Umgang mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger auch der Europäischen Union viel größer geworden zu sein. Ja, also wenn man sich zum Beispiel gerade einen Bericht von netzpolitik.org anguckt, wonach die Europäische Union bereit ist, hier die Daten von Millionen von Bürgerinnen und Bürgern offenzulegen, nur damit die US-Regierung hier nicht großartig Theater macht bei der Vergabe von Visa für europäische Touristen, dann habe ich schwere, schwere Bedenken, ob dem, was sich da aktuell abspielt in Brüssel und in der Kommission. Mir scheint da die Unterwürfigkeit auch unter die Tech-Konzerne, weil man Donald Trump gefallen will, viel größer zu sein, als wir das medial auch mitbekommen. Und ich glaube, Palantir und Peter Thiel und Alex Karp hören das ungerne, dass sie vielleicht nicht so mächtig sind, wie sie es gerne wären. An dem Konzept eines Staates ohne Staat, also einer Tech-Oligarchie, die aber nicht staatlich noch gebunden, mehr gebunden ist, sondern sozusagen ihre eigene Staatlichkeit entwickelt. Ich habe das immer noch nicht ganz genau durchschaut, wie sie das machen wollen, aber ja, sei es drum.
Schauen Sie, vielleicht kann ich zwei Sachen dazu sagen. Das erste ist, ob wir Palantir Zugriff auf deutsche und europäische Daten erlauben oder nicht, sind politische Entscheidungen, die wir bei uns treffen. Und sind als solche auch umstritten. Und wenn wir sie treffen, wenn wir den Zugriff erlauben, würde ich sagen, haben wir einen Fehler gemacht und sind auch nicht konsequent, wenn wir gleichzeitig davon reden, dass wir uns auch unsere digitale Souveränität erarbeiten wollen. Aber es sind politische Entscheidungen, die bei uns getroffen werden. Netzwerke gibt es überall, den Versuch, Politik zu beeinflussen, gibt es überall. Aber dafür haben wir eben demokratische Systeme, die auch entscheiden können, dass wir das nicht wollen. Und Demokratie ist kompliziert und manchmal hat sie auch, muss sie auch mit Umwegen fertig werden und mit Rückschlägen fertig werden. Aber ich denke, das ist der zweite Punkt. Wir haben tatsächlich in der Europäischen Union, im Europäischen Parlament einen weitreichenden, nicht absoluten Konsens, dass digitale Souveränität Priorität hat. Deshalb glaube ich, dass dieses Vorhaben sozusagen Zugriff auf europäische Daten gegen Visafreiheit sich auch nicht durchsetzen wird. Das ist ja nicht in, noch in gar nichts gegossen, weil insgesamt mit all dem, was wir früher diskutiert haben in Ihrem Podcast hier über den Versuch, Resilienz für Europa durchzusetzen, da gehört eben die digitale Souveränität mit dazu. Und ich glaube und ich hoffe vor allem, dass der Mehrheit der Entscheider und Entscheiderinnen auch im Europäischen Parlament das wichtig genug ist, um sich hier wirklich stark zu machen für den Erhalt der Souveränität gegen die Auslieferung europäischer Bürger und Bürgerinnen an das Dateninteresse großer Tech-Konzerne aus den USA.
Ich wünschte mir, ich hätte so viel Optimismus und Vertrauen, vor allem in die Transatlantiker, bei den Konservativen im Parlament in Brüssel. Allein mir fehlt das Vertrauen in diese Transatlantiker, die immer noch der Meinung sind, Unterwerfung und unter die USA und unter diesen Donald Trump ist wichtiger als die Souveränität und die Resilienz auch der Europäischen Union. Aber sei es
Ich
drum.
bin da nicht Ihrer Meinung, aber
Ja,
vielleicht müssen wir da dann in einem Jahr nochmal drüber reden, was sich eigentlich aus
Ich
diesem
lasse mich
Konflikt.
gerne positiv überraschen. Ja? Wenn man tief stapelt, kann man nur positiv überrascht werden. Ich wurde leider in den letzten 12 Monaten nicht oft positiv überrascht. Das ist jetzt leider auch so. In Ihrem Buch schreiben Sie, die zweite Amtsperiode von Donald Trump wird regulär am 20. Januar 2029 enden. Wir können mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass kommende US-Regierung einige, aber nicht alle Richtungsentscheidungen wieder korrigieren werden. Und natürlich lässt sich nicht ausschließen, dass Trump selbst schon vorher markante Kurswechsel vornimmt. Sie hatten in Englisch am 15.09.2020 einen Text veröffentlicht, der unter dem Titel publiziert wurde: What Trump will be leaving behind if he leaves. Also so eine Art, ja, also ein Text darüber, mit welchen Hinterlassenschaften auch zukünftige US-Präsidenten nach der Präsidentschaft Trump umgehen mussten oder müssen. Und das war die erste Präsidentschaft Trump. Wenn Sie jetzt darüber nachdenken, dass Sie 2029 wieder einen Text schreiben müssten, was denken Sie, was Sie da reinschreiben müssten? Welche Hinterlassenschaften danach die zukünftigen Regierungen auch in internationalen Beziehungen belasten?
Die nächste amerikanische Regierung oder der nächste amerikanische Präsident, vielleicht auch Präsidentin, aber es ist nicht so wahrscheinlich, wird mit einem Amerika umgehen müssen, was weniger Einfluss hat und mit einer Welt, die sich daran gewöhnt hat, dass Amerika weniger Einfluss hat und die sich entsprechend auch aufgestellt hat. Und ich glaube, das ist auch eine der Dynamiken in der internationalen Politik, die aus Washington heute völlig unterschätzt wird. Sie können natürlich ständig andere provozieren und ihre Stärke aus dem Fenster hängen und versuchen, andere zu erpressen, wirtschaftlich oder auch politisch. Aber irgendwann stellen die anderen sich dann auch anders auf. Und dann geht es mit der Erpressung nicht mehr so gut. Dann wird aber auch der positive Einfluss den vielleicht eine nächste amerikanische Regierung in der Welt ausüben will, weniger Chancen haben, weil die Welt sich ein Stück weit von den USA abgenabelt hat. Ob wir das jetzt strategische Autonomie nennen, oder ob andere von Multi-Alignment reden, die früher Alliierte der USA waren, es ist egal. Die Welt entwickelt sich weiter und die USA bestimmen nicht alleine, in welche Richtung andere Staaten sich aufstellen.
Ich bin jedenfalls gespannt auf den Text, den Sie dann im September 2028 veröffentlichen und vielleicht dann auch auf Deutsch, damit ich es der breiten Hörerschaft zum Genießen weiterempfehlen kann. Haben Sie denn sonst noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ich habe eigentlich wenig Botschaften, außer dass ich es wichtig finde, dass auch Sie und andere sich die Zeit nehmen, zu versuchen, mal die Welt um uns herum zu verstehen. Es ist ja relativ leicht zu sagen, bei uns zu Hause ist es kompliziert genug. Warum müssen wir jetzt auch noch uns dafür interessieren, was in Südostasien oder in Brasilien oder in Afrika stattfindet? Ich hoffe, dass ich mit dem Buch einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass man sagt, das ist ja nicht nur interessant, was im Rest der Welt geschieht, sondern man kann vielleicht ein paar Dinge auch verstehen.
Also da sind Sie hier im richtigen Podcast. Auch wenn ich nicht immer dazu komme, versuche ich alle möglichen auch Entwicklungen international abzudecken, wenn es nur irgend geht. Weswegen ich mich ja mit Armenien und Aserbaidschan beschäftigt habe. Auch wenn es in der deutschen Medienlandschaft jetzt kein so wichtiges Thema war. Und ich schulde meinen Hörern tatsächlich auch noch eine Folge zum Thema Sudan, was ich wirklich ganz, ganz wichtig finde. Weil aufgrund der Tatsache, dass es bei uns so kompliziert ist, das hat ja auch damit zu tun, dass der Rest der Welt existiert und dass es auch da sehr, sehr kompliziert ist und dass es auch da Entwicklung gibt. Vielleicht wäre es verständlicher für uns, was bei uns los ist, wenn wir uns mehr mit der Welt beschäftigen, in der wir leben. Also herzlichen Dank, Herr Pertes, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank für Ihr Buch und ich empfehle wirklich allen Hörerinnen und Hörern, das auch mal zu lesen. Und wenn Sie es sich nur in der Bibliothek ausleihen. Das geht ja auch.
Vielen Dank, Frau Günther.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann.
Ihnen
Tschüss, tschüss.
auch. Tschüss.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Es ist Ostern, es sind Feiertage, aber das verhindert natürlich nicht, dass man trotzdem podcastet. Und in dem heutigen Fall habe ich Fabian Goldmann zu Gast und wir wollen über sein Buch Staatsraison Funk sprechen, deutsche Medien und der Genozid in Gaza, erschienen im Manifest Verlag, dort für 22 Euro in analoger Form zu erstehen. Dazu findet ihr alles natürlich in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich habe mir persönlich ein Exemplar gekauft. Das hat mich in einer Buchhandlung angesprungen. Aber der Verlag war auch auf der Leipziger Buchmesse zugegen und dein Buch war da auch sehr gut ausgestellt. Fabian, hast du dein Exemplar denn da? Weil ich kann es nicht in die Kamera halten. Mein Hintergrund verhindert, dass man es sieht.
Zufälligerweise habe ich hier eins neben mir liegen. Das ist Staatsraisonfunk, deutsche Medien und der Genozid in Gaza.
Super. Ich kann es nur wirklich wärmstens empfehlen und wir reden gleich ein bisschen über den Inhalt. Aber bevor wir dazu kommen, Fabian, sag doch mal meinen Hörerinnen und Hörern, wer bist du und wenn ja, wie viele?
Ja, ich bin Fabian Goldmann. Ich bin Journalist, Medienkritiker in letzter Zeit vor allem, Islamwissenschaftler, Blogger, Podcaster, Speaker, also alles so Dinge, die man um den Journalismus drumherum noch machen kann. Das bin ich seit jetzt fast 20 Jahren. Ich beschäftige mich vor allem mit Rassismus, antimuslimischen Rassismus, Migration, Israel, Palästina. Und ja, in den letzten Jahren vor allem verstärkt mit Medienkritik. Viele von den Medien, die ich jetzt so ausgiebig auch in dem Buch kritisiere, für die habe ich selber auch mal geschrieben. Große, kleine, alternative, linke, bürgerliche Medien, alle waren dabei. Also muss vielleicht sagen, ich hab mal für die geschrieben, weiß nicht, wie das jetzt noch weitergeht. Genau, und die letzten anderthalb Jahre habe ich mich vor allem eben mit der Berichterstattung nach dem 7. Oktober zu Israel, Palästina, Gaza, Libanon und so weiter beschäftigt und bin darauf gestoßen, dass da sehr vieles schiefläuft und habe das in einem Buch zusammengefasst.
Du hast ja gerade erwähnt, du bist Journalist, Islamwissenschaftler, seit neuestem auch Medienkritiker. Wann genau war der Punkt, an dem dir klar wurde, dass du über die deutsche Medienberichterstattung nach dem 7. Oktober ein ganzes Buch schreiben musst? Also gab es da einen speziellen Moment, wo du dir dachtest, da muss man mal was drüber schreiben?
Ja, das war eigentlich schon vor dem 7. Oktober. Also ich war schon mittendrin, ein Buch dazu, also nicht zu dem Thema zu schreiben, also, aber zu einem ähnlichen Thema, zu antimuslimischen Rassismus in den Medien. Und hatte das auch schon gut konzipiert, war gerade dabei, einen Verlag zu suchen. Und dann kam eben der 7. Oktober dazwischen, wo mir dann auch sehr schnell auffiel, dass da auf jeden Fall Bedarf an Kritik ist, auch weil viele kritische Stimmen, die sonst so zu unserer Medienberichterstattung gibt, auf einmal verstummt waren. Also können wir später noch darüber sprechen, woran das liegt. Auch viel mit Repressionen und Anfeindungen zu tun, die es auch in der Medienwelt gibt. Naja, und dann habe ich mich angefangen, halt erstmal mit dem Thema zu beschäftigen und habe dann einfach kein Ende mehr gefunden. Also die Einseitigkeiten und Irreführungen, die uns da tagtäglich in unseren Medien, vor allem in Leitmedien, in Tagesschau, Bildspiegel, Taz und so weiter, begegnen, die nahmen kein Ende. Ich habe dann erstmal angefangen, so einzelne journalistische Beiträge dazu zu machen, auch dann für einzelne Medien so schon Untersuchungen, beispielsweise zur Perspektivenvielfalt in der Tagesschau, auch zur Nutzung von Quellen in der Nachrichtenberichterstattung. Naja, und das Ergebnis war eigentlich immer noch viel schlimmer, als ich befürchtet habe. Also es war aus meiner Sicht wirklich so ein historisches Ausmaß an Medien. Versagen, was sich alle großen Medien hinweg erstreckte, auch über alle Aspekte journalistischer Arbeit, sodass mir dann relativ schnell klar war, dass man da mehr dazu machen muss. Und dann habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben, was auch dann auch nochmal viel intensiver und umfangreicher Arbeit wurde, als ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Also das ganze letzte Jahr habe ich einen Großteil meiner Zeit in Bibliotheken verbracht und Tausende Medienbeiträge ausgewertet. Genau, und jetzt im Februar ist es erschienen, das Buch, aber ich habe immer noch den Eindruck, dass ich wirklich den ganzen Ausmaß der Probleme, die wir in den letzten 2,5 Jahren erlebt haben in unseren Medien, damit nicht, also ich habe am Ende auch ganz viel noch rausgestrichen, damit das Buch irgendwann mal erscheinen kann, denn wenn ich alles aufgeschrieben hätte, was mir wirklich wichtig gewesen wäre, alle Auswertungen gemacht hätte, hätte ich noch ein Jahr gebraucht. Und fand es jetzt aber erstmal wichtig, dass ich überhaupt dazu was erscheint. Also das war auch ein Antrieb. Ich hatte mir am Anfang hatte ich darauf gehofft, dass vielleicht irgendjemand anderes sich die Arbeit macht, da die unsere Medienberichterstattung auch empirisch zu untersuchen. Das war dann aber nicht der Fall. So, deshalb habe ich es jetzt selber gemacht.
Na, ich bin mir ziemlich sicher, bei der aktuellen Lage im Nahen Osten um den Iran, alles das, was bei der Beobachtung des Krieges im Iran, aber auch der Straße von Hormuz gerade ausgeleuchtet wird, fällt viel hinten runter, unter anderem auch, was im Libanon passiert, was Israels Armee dort gerade veranstaltet. Das Neueste, was ich zum Beispiel lesen durfte, ist, dass die israelische Armee wohl im Südlibanon den Menschen anordnet, keine Schiiten zu verstecken, beziehungsweise dass alle Schiiten den Südlibanon verlassen sollen. Und ja, also im Prinzip eine ethnische Säuberung gerade da auch durchgeführt wird. Und das praktisch null Thema ist, also nicht in den
Ja.
deutschen Medien.
Und wenn es doch mal Thema ist, und das hat auch die Berichterstattung über Gaza und Libanon, Iran gemein, dann orientiert sich die Berichterstattung eben sehr stark an den israelischen Narrativen. Beim Libanon ist dann jetzt irgendwie von irgendeiner Sicherheitszone oder Pufferzone die Rede, was halt einfach irgendwie die israelischen Propagandabegriffe sind, die da unkritisch übernommen wird, gemeint sind halt gewaltsame Vertreibung oder ethnische Säuberung. Und ich glaube aber, das noch größere Problem, also ein riesiges Problem ist, dass sich die Berichterstattung eben so stark an israelischen Narrativen orientiert. Da habe ich auch in meinem Buch ganz, ganz viel dazu. Das noch größere Problem ist aber, dass über vieles gar nicht mehr berichtet wird. Und ich finde, das sieht man auch gerade stark beim Libanon und Iran. Also das sind schon weit über 1000 Zivilisten jeweils jetzt in den letzten Wochen ums Leben gekommen. Und man sieht so gut wie keine Meldungen darüber. Also höchstens mal, wenn irgendein führender iranischer oder libanesischer Politiker oder Militär getötet wurde, dann schafft es der in die Schlagzeilen, dann auch in so eine Art von Erfolgsmeldung. Aber quasi das zivile menschliche Leid, das findet auf unseren Zeitungsseiten und Timelines und Fernsehbildschirmen halt so gut wie nicht statt. Das habe ich auch zum Beispiel für mein Buch untersucht. Da habe ich mal durchgezählt, wie oft über israelische und wie oft über palästinensische wird. Da war ein Ergebnis, dass, glaube ich, israelische Opfer so gemessen an der Gesamtopferzahl um das 35-fache überrepräsentiert sind. Also nicht um das Doppelte oder Zehnfache, sondern 35-fache. Und das Problem begrenzt sich auch nicht nur auf diese Überrepräsentation, also auf die Frage, wie häufig wird berichtet, sondern es geht eigentlich noch weiter darüber hinaus, weil über israelische Opfer auch auf einer ganz anderen Art berichtet wird. Viel empathischer, viel personalisierter. Man erfährt dann die Namen der Opfer, man sieht die Gesichter, man sieht die weinende Mutter über dem Sarg des israelischen Soldaten, während über palästinensische, aber auch libanesische, iranische Opfer, wenn überhaupt, irgendwelche anonymen Zahlen in die Schlagzeilen schaffen, dann im Fall von Gaza oft noch mit dem Zusatz, dass es sich dabei um Hamas-Angaben handelt, die man nicht nachprüfen könne. Also da wird dann quasi das Leid auch nochmal sprachlich relativiert. Genau, und das ist jetzt mein Eindruck bei den aktuellen Gewaltereignissen, ist jetzt noch viel krasser geworden, als es in den letzten 2,5 Jahren schon war.
Ja, da schließen mich, also schließt sich für mich gleich mehrere Punkte an. Unter anderem der allererste, wer soll denn überhaupt noch berichten? Angesichts der Tatsache, wie auch medial nachgewiesen, konzentriert die israelische Armee unter anderem mit Hilfe von KI-gesteuerten Systemen auch Journalisten getötet hat. Also nicht nur in Gaza. Wir wissen zum Beispiel, ich glaube, in der Westbank vor kurzem wurde erst ein CNN-Reporter angegangen von der israelischen Armee. Aber auch im Libanon ist vor kurzem ja erst ein Journalist getötet worden durch israelische Angriffe. Also auch da ist medial unter anderem von der New York Times aufgearbeitet worden, dass das wohl gezielte Angriffe sind, um Journalisten zu töten.
Ja.
Also ist die Frage, wer berichtet überhaupt noch über das Leid von Zivilisten, wenn es keine Journalisten mehr gibt, die sich entweder trauen oder überhaupt vor Ort sind?
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine legitime Frage. Israel hat im Oktober eigentlich schon systematisch palästinensische und libanesische Journalisten mehr als jede andere Kriegspartei jemals, laut dem Committee to Protect Journalists oder auch Reporter ohne Grenzen, die dazu Untersuchungen veröffentlicht haben. Ich glaube, über 270 Medienschaffende wurden in Gaza schon getötet, mehr als in den beiden Weltkriegen und Vietnam und was war es noch? Ich glaube, Ukraine zusammengerechnet. Und damit, das macht Israel natürlich irgendwie zielgerichtet, um dann unliebsame Beobachter aus dem Weg zu schaffen. Gleichzeitig gibt es tatsächlich immer noch trotzdem zum Glück jede Menge Medienschaffende im Libanon, auch in Gaza, die über die Ereignisse dort berichten. Und das Interessante ist, und das habe ich auch für mein Buch untersucht, ist, dass auch Medien, auch die Informationen, die es nach wie vor gibt, zum Beispiel durch Reporter, aber auch durch NGOs oder durch Mitarbeiter von internationalen Organisationen, von denen ja zum Glück auch noch viele im Gazastreifen aktiv sind, dass Medien diese Informationen auch nicht nutzen, selbst wenn sie zur Verfügung stehen. Also eine Untersuchung, die ich gemacht habe, war, da habe ich mir angeschaut, was Berichterstatterin untersucht und war das Ergebnis, dass NGO-Angaben, zum Beispiel von Amnesty, von Oxfam, von Save the Children, von Ärzte ohne Grenzen, also auch Organisationen, die ganz viele Mitarbeiter im Gazastreifen haben, so gut wie nicht genutzt werden und auch von palästinensischen Reportern so gut wie nicht genutzt werden. Stattdessen eben auch hier wieder das Ergebnis, dass der überwiegende Anteil der Informationen, die es in deutsche Nachrichten schaffen, auf Angaben von Israels Armee und Regierungen basieren. Das heißt, also diese Erzählungen, die man in deutschen Medien häufig hört, dass Gaza so eine Blackbox sei und man könne nicht richtig wissen, was es war und was ist falsch, das ist überhaupt nicht so. Also auch, ich habe mir auch einzelne Ereignisse angeschaut, so konkrete Massaker, wo ich mir geguckt habe, welche Informationen gab es denn konkret zu welchem Zeitpunkt. Und da war es eben ganz häufig so, dass eigentlich von Beginn an man ganz viele, aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen übereinstimmende Informationen hatte, dass zum Beispiel Israel ein Schulgebäude angegriffen hat und da so und so viele Menschen ums Leben kamen. Da gab es Berichte von Augenzeugen, von Überlebenden, von Rettungskräften, von Ärzten, von UN-Mitarbeitern, die vielleicht zufällig da in der Nähe waren, von Reportern und so weiter. Und trotzdem schaffen es diese Informationen nicht in deutsche Nachrichten. Deutsche Nachrichtenmedien berichten stattdessen oft erst dann, wenn dann das israelische Dementi vorliegt und dann, weil sich die israelische Armee behauptet, der Angriff habe einer Hamas-Kommandozentrale gegolten. Und selbst diese Darstellung wird selbst dann übernommen, wenn eben alle anderen zur Verfügung stehenden Informationen von ganz vielfältigen Quellen in eine ganz andere Richtung deuten. Und das hat halt überhaupt nichts mit Journalismus zu tun, wie ihn eigentlich auch jeder Journalist an der Uni oder im Volontariat lernt, wo man eben beigebracht bekommt, du brauchst zum Beispiel zwei voneinander unabhängige Quellen, wenn du irgendeine Tatsachenbehauptung aufstellen willst. Und ja, gegen diesen Grundsatz zum Beispiel wird eigentlich tagtäglich in der deutschen Nahostberichterstattung verstoßen. Und das, wie gesagt, liegt nicht an den nicht zur Verfügung stehenden Quellen, sondern das quasi Problem ist hausgemacht in deutschen Redaktionen.
Ich finde es ja auch so interessant, dass Putin sich nicht die Mühe macht, gezielt Journalisten zu töten, weil er findet ja, er ist im Recht. Und gleichzeitig kümmert er sich reichlich wenig um seine PR und die PR Russlands und seiner Bevölkerung. Und das steht ja im krassen Widerspruch zu dem, wie mit Journalisten im Nahen Osten umgegangen wird, vor allem von der Seite der israelischen Armee. Offensichtlich wird versucht, das Narrativ in gewisser Weise zu lenken, dafür zu sorgen, dass bestimmte Sachen nicht berichtet werden, und sowohl die israelische Armee als auch den israelischen Staat besonders gut dastehen zu lassen, weil man Angst hat, den Goodwill der Weltöffentlichkeit zu verlieren. Dazu passt ja auch, dass unter anderem solche Plattformen wie TikTok von Leuten übernommen werden, die auch eher so pro Israel sind, pro israelische Regierung, pro Netanyahu, und dass offensichtlich ein genereller Konsens besteht, dass man nicht zu viel Empathie mit den Falschen möchte. Also ich empfinde jedenfalls die Berichterstattung in diese Richtung. Wir wollen Empathie nur für die richtigen Opfer und nicht für die falschen Opfer. Und demgegenüber steht hier halt ein Diktator wie Putin, der sich darüber überhaupt keine Gedanken macht, dem das alles völlig egal ist. Hast du das Gefühl, dass diese Strategie noch aufgeht für die israelische Bevölkerung und für die israelische Regierung? Weil am Ende des Tages wird die israelische Bevölkerung auch darunter leiden, wenn der Goodwill aufgebraucht ist.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich mit deiner Prämisse mitgehen würde, dass Putin nicht auch Propaganda macht. Ich glaube, wir
Nee, das
bekommen
habe ich nicht
von,
gesagt. Ich habe nur
also dass er
gesagt,
nicht
dass er
um eine
nicht so
positive.
gezielt Journalisten tötet, wie zum Beispiel die israelische Armee.
Ja. Also ich glaube, auch Putin würde sich, glaube ich, auch freuen, so prominent in deutschen Medien vertreten zu sein, wie es der israelische Armeesprecher ist oder auch Putins Armee hat bestimmten Armeesprecher, nur den lassen halt deutsche Medien nicht zu Wort kommen. Was ja auch richtig ist, weil Medien sind ja dafür da, irgendwie um den Spiegel-Slogan zu bemühen, zu sagen, was ist und nicht zu sagen, was irgendeine Kriegspartei behauptet. Und das, ich glaube, da ist es eben gerade richtig, irgendwie dann so Kriegspropaganda nicht einfach unkritisch weiter zu tragen, was eben aber im Fall von Israel überhaupt nicht gemacht wird. Ich habe zum Beispiel der israelische Armeesprecher für Deutschland, also Israels Armee hat verschiedene Sprecher für verschiedene Sprachräume und es gibt den deutschsprachigen Sprecher Arish Harush Shalika, Der war in deutschen Medien in den ersten Monaten, also konkret in 320 Tageszeitungen, die ich untersucht habe, kam der häufiger zu Wort als alle palästinensischen Repräsentanten zusammen. Auch in der Tagesschau standen innerhalb von 15 Monaten, die ich untersucht habe, 136 Auftritte israelischer Politiker und Militärs, insgesamt nur 4 Auftritte von palästinensischen Repräsentanten gegenüber. Und das, also die Ursache dafür liegt nicht in der Propaganda oder nicht ausschließlich in der Propaganda Israels, sondern liegt eben letztlich in den Entscheidungen, die in den Redaktionen getroffen werden. Also man könnte sich natürlich dort auch ganz anders entscheiden, ganz unabhängig davon, was Israel möchte. Und aber deine Frage war eigentlich, ob das aufgeht, diese, war deine Frage, ob die Propaganda Israels aufgeht?
Ich habe nicht Propaganda gesagt, aber der
Also ich
Versuch,
würde.
das Narrativ weiterzulenken und ja, dafür zu sorgen, dass
Ja.
nicht die Empathie für die falschen Opfer sozusagen
Ach
entsteht.
ja. Ja.
Also in Anführungsstrichen
Ich würde
falsche
sagen, dass es
Opfer.
auf jeden Fall aufgeht. Ja. Also ich benutze den Begriff Propaganda auch weitgehend wertfrei. Propaganda ist einfach staatliche Öffentlichkeitsarbeit. Das ist auch legitim, dass Staaten Öffentlichkeitsarbeit machen. Nicht legitim ist, dass Journalisten sie so unkritisch übernehmen. Und zu deiner Frage, ob das aufgeht. Also ich glaube, also natürlich sehen wir mittlerweile auch viel Leid und Schrecken, was in Gaza abläuft in unseren Medien. Und das Bild, das Israel-Bild in der deutschen Öffentlichkeit hat sicherlich sich in den letzten 2,5 Jahren nicht zum Positiven entwickelt. Aber die Frage muss halt sein, ist das trotzdem, also wie angemessen ist dieses Bild, was wir haben in Relation zur Realität, die sich in Gaza seit 2,5 Jahren abspielt. Und da würde ich sagen, ist unser Bild immer noch bei Weitem nicht kritisch genug. Und das liegt eben auch daran, dass deutsche Medien so unkritisch israelische Propaganda nach wie vor verbreiten. Nur mal um ein Beispiel zu nennen. In den meisten Medien wird diese Gewalt, die dort stattfindet, immer noch irgendwie so als Kampf gegen die Hamas oder Krieg gegen die Hamas geframed. Obwohl mittlerweile alle großen Menschenrechtsorganisationen und die führenden Genozid- und Holocaustforscher und internationalen Organisationen längst sagen, das ist kein Kampf gegen den Terror, kein Krieg gegen die Hamas, das ist ein Genozid an der palästinensischen Zivilbevölkerung. Es gibt, abgesehen vielleicht von der jungen Welt, kein einziges, was sich diesem Begriff, der durch vielerlei Untersuchungen gut belegt ist, eben zu eigen macht. Und dadurch vermittelt man eben auch bei der Öffentlichkeit ein schiefes Bild von dem, was da passiert. Und das überträgt sich dann letztlich darin, dass, glaube ich, die Großteil der Öffentlichkeit diesen Ereignissen immer noch sehr teilnahmslos gegenübersteht. Also es ist so, wenn man in Meinungsumfragen hier in Deutschland Leute fragt, findest du das gut oder schlecht, was da in Gaza passiert, dann sagen natürlich die meisten mittlerweile schlecht, aber es bedeutet nicht, dass die sich wirklich irgendwie dagegen engagieren. Also in Berlin haben wir seit Monaten dieselben paar hundert Leute auf den Demos. Es werden nicht unbedingt mehr. Im Bundestag gibt es nach wie vor keine Fraktion, die den Begriff Genozid, geschweige denn Widerstand oder sowas, in den Mund nimmt. Ich glaube, wenn man sich die Umfragen zur Bundestagswahl anschaut, da ist der ja eben auch von Deutschland, der mit Waffen und diplomatischer Unterstützung und so weiter unterstütze Genozid in Gaza so gut wie irrelevant, was die Wahlentscheidung der Menschen anbetrifft. Und das sind für mich quasi Anzeichen dafür, um wieder zurück zu deiner Frage zu kommen, dass die israelische Strategie sehr wohl aufgeht. Sonst hätten wir, glaube ich, hier längst ganz andere politische Verhältnisse.
Dass das nicht
Und genau,
wahlentscheidend ist.
du hast noch nach der Empathie mit den Opfern gefragt. Das hatte ich jetzt vergessen zu beantworten. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Element. Also ja, die eigenen, also was ich vorhin schon gesagt habe, das Leid der anderen Seite zu anonymisieren, den Gegner zu entmenschlichen, ihn als quasi die in den Palästinenser als Barbaren, als die neuen Nazis darzustellen, gegen die jedes Mittel recht sei, was ja auch massiv durch die israelische Propaganda und dann auch in deutschen Medien geschehen ist, zum Beispiel nach dem 7. Oktober durch solche Fake News, wie dass 40 Babys enthauptet wurden durch die Hamas, woran als völlig klar belegte Fake News hat später auch die israelische Armee eingestanden und trotzdem findet die sich bis heute in deutschen Medien und mit solchen Falschberichterstattungen eben diese Erzählung, dass die Palästinenser das absolut Böse seien, gegen die eben jede Form der Gewalt recht sei. Und auf der einen Seite sieht man dann deren Opfer, also die Folgen von dieser Politik in Gaza, so gut wie gar nicht auf deutschen Fernsehbildschirmen. Und gleichzeitig hat man die endlose Wiederholung zum Beispiel von den Geschichten israelischer Geiseln. Also ist natürlich völlig legitim, über die auch zu berichten. Aber die Frage ist dann halt irgendwie, in welchem Verhältnis berichtet man über die. Und das ist zum Beispiel auch so, dass wenn über israelische Opfer berichtet wird, dann werden die fast immer als Zivilisten dargestellt. Egal, ob wirklich Zivilisten sind. Also auch israelische Soldaten in palästinensischer Geiselhaft werden häufig in deutschen Medien als Zivilisten dargestellt. Also man sieht dann, werden dann Bilder von ihnen ohne Armeeuniform genommen und man erfährt einfach nicht, dass es sich in Wahrheit um einen Soldat handelt. Während zum Beispiel Libanesen oder auch Iraner und Palästinenser es häufig dann über die nur dann personalisierte Berichterstattung gibt, wenn man sie irgendwie als Terroristen framen kann, was dann eben auch dazu führt, dass die Öffentlichkeit keine Empathie mit diesen Menschen entwickelt. Und den Ursprung hat das alles sicherlich zum Teil in israelischer Propaganda oder israelischer PR-Arbeit, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, aber es wird halt irgendwie transportiert und weitergeführt von Medien und die würde ich letztlich halt immer kritisieren. Also auch einfach natürlich aus meinem Selbstverständnis, weil ich Medienkritiker bin, aber weil Medien halt auch letztlich einen anderen Anspruch haben als staatliche Stellen. Aus Sicht von der Kriegspartei ist es in gewissermaßen zumindest nachvollziehbar, irgendwie, dass man den Gegner diffamieren und dämonisieren will, aber aus Sicht eines Journalisten ist das nicht nachvollziehbar.
Der Titel Staatsraisonfunk, wo kommt denn der eigentlich her? Und warum hast du dich für den Titel entschieden?
Ja, also der quasi formell kommt der Titel von einem sehr guten Kollegen von mir, James Jackson heißt der, ein britischer Journalist.
Hat auch
Und ich
übrigens einen Podcast an der Stelle, kann ich nur empfehlen, auch wenn er auf Englisch ist.
Ja, Mad in Germany, guckt ihn auf jeden Fall oder hört ihn, unterstützt ihn auch. Einer der wenigen guten Medienschaffenden in Deutschland auf jeden Fall zu dem Thema Israel-Palästina. Genau, ich hatte mal
Und natürlich
rumgefragt.
Engländer.
Engländer ist auch, ja.
Ja. Nee, ich meine nur, es ist natürlich ein Engländer, der in Deutschland
Ach
zu dem
so.
Thema berichtet und.
Ja. Genau, ich hatte mal so ein Brainstorming gemacht zu Titeln für mein Buch und er hatte den vorgeschlagen und ich fand den dann ganz passend, deshalb habe ich mich auch dafür entschieden. Und zwar würde ich sagen, in dreierlei Hinsicht. Also zum einen ist es ja so ein Wortspiel mit Staatsraison und Staatsfunk. Ich glaube, das ist klar und es soll bedeuten, Medien sind eben kein Staatsfunk, also quasi. Die ganzen Probleme der Berichterstattung liegen nicht daran, dass in irgendeiner Behörde jemand sitzt, der morgens in den Redaktionen anruft und den Journalisten die Berichterstattung vorgibt. Ich glaube, bei manchen ist dieses sehr vereinfachte Bild vielleicht noch verbreitet, dass irgendwie Journalisten so ihre Anweisungen von oben bekommen. So ist es nicht, zum Glück einerseits. Andererseits denke ich mir manchmal, eigentlich wäre es ganz schön, wenn es so wäre, weil dann hätten wir das eine Problem, das eine Feindbild, irgendwie die Behörde für Propaganda und Agitation. Und dann müssen wir die irgendwie nur abschaffen und schon hätten wir einen freien Journalismus. Stattdessen ist das Problem halt viel ausdifferenzierter und komplizierter auch. Und die These in meinem Buch ist, dass viele Probleme unserer Berichterstattung, also zum einen über den Begriff der Staatsräson irgendwie erklärt werden können. Also viele der Probleme, die wir in den letzten 2,5 Jahren unter dem Label Staatsräson erlebt haben, die haben auch krasse Auswirkungen auf den Journalismus. Also zum einen diese bedingungslose Solidarität mit Israel oder ich würde eher schon sagen mit der israelischen Regierung, die wir in großen Teilen unserer Gesellschaft, vor allem politischen Eliten erleben, die ist auch sehr stark in Redaktionen nachweisbar, also vor allem in Chefetagen. Da muss man gar nicht so mutmaßen oder irgendwas reininterpretieren, sondern der Vorteil bei Journalisten ist ja, dass die sehr offen und ehrlich ständig ihre Weltsicht zum Besten geben in Leitartikeln, in Kommentaren. Die habe ich zum Beispiel auch ausgewertet. wo die sich einfach auch ganz viele ganz offen zu Israel bekennen, weil es natürlich auch irgendwie so ein Stück weit Teil der deutschen kulturellen Identität ist, dieses sehr enge Verhältnis zu Israel, was auch ja quasi historisch gewachsen ist, aber auch so ein ja auch so diesen Aspekt des Freikaufens von der eigenen historischen Verantwortung hat. Also man muss sich dann eben nicht mit Antisemitismus, mit Rassismus, mit Menschenfeindlichkeit, mit der eigenen historischen Schuld oder Verantwortung beschäftigen, sondern man sagt einfach, ach, ich stehe auf Seiten Israels und seiner Regierung und schon ist man irgendwie gefühlt von aller Last freigesprochen. Das ist ja gerade so das Attraktive daran, weshalb sogar Rechtspopulisten, die AfD oder so, irgendwie diesen Modus so nutzen und weil sie immer so explizit ihre Verbundenheit mit Israel zur Schau stehen, um sich zur Schau stellen, um sich so gegen Rassismus, Antisemitismus Vorwürfe zu immunisieren. Also das haben wir auf jeden Fall auch sehr breit in deutschen Redaktionen. Das geht einher mit einem weiteren Aspekt, der, würde ich sagen, auch schon Teil der europäischen kulturellen DNA ist, und das ist Rassismus, anti-arabischer Rassismus, anti-muslimischer Rassismus, also Teil der Identität Europas ist die Abgrenzung zum Islam, Orient gegen Okzident, Abendland gegen Morgenland. Und so tief wie das in der Gesellschaft sitzt, sitzt das eben auch in Redaktionen. Das sieht man einerseits in der Berichterstattung, da gibt es auch wunderbare Untersuchungen schon seit vielen Jahren dazu. Ich nenne mal nur eine von Carola Richter, die ist Kommunikationswissenschaftlerin aus Berlin, die auch viele 10.000 Medienbeiträge untersucht hat. Und unter anderem zu dem Ergebnis kam, dass 89% aller unserer Fernsehbeiträge, die den Islam thematisieren, dies in den negativen Kontext tun. Also da geht es dann um Frauenunterdrückung, Gewalt, Terrorismus, Kriminalität und so weiter. Muslimisches Alltagsleben kommt zum Beispiel in deutschen Medien nicht vor. Das nur mal als ein Beispiel dafür, für diese antimuslimische Schieflage, die es auch schon vor dem 7. Oktober gab, aber auch antimuslimischer Rassismus innerhalb der Redaktion. Also die meisten Redakteure sehen nach wie vor so aus wie ich, so alt, mittelalt, weiß, ohne Migrationshintergrund, männlich, akademisch gebildet. Redakteure mit muslimischen, arabischen, palästinensischen Hintergrund hast du echt sehr, sehr selten. Und wenn du die hast, dann haben es die auch sehr schwer und sind einem auch krassen Anpassungsdruck ausgesetzt innerhalb der Redaktion, werden schnell Ziel von Verdächtigungen, was dann eben dazu führt, dass sie sich entweder anpassen oder halt schon vornherein nicht den Weg in den Journalismus gehen oder dann wieder rausgehen, was eben nicht nur so eine Gerechtigkeitsfrage ist und eine Frage von Repräsentation, sondern auch eine Frage von Kompetenzen und Qualität und Zugang zu Zielgruppen und Sprachkenntnisse und vieles, vieles mehr, was dann in den Redaktionen fehlt. Und ein dritter Punkt vielleicht noch, also jetzt noch zu dieser Frage, warum heißt das Buch Staatsräson, Funk? Dritter Aspekt von Staatsräson sind auch diese Repressionen, die auch im Journalismus in den letzten 2,5 Jahren massiv zugenommen haben. Also wir haben das erlebt im Wissenschaftsbetrieb, im Kulturbetrieb, wo es immer schwieriger wurde, sich kritisch zur israelischen Politik und der deutschen Unterstützung zu äußern. Das haben wir genauso im Journalismus. Also wenn du da eine kritische Position vertrittst, dann ist das Risiko schon recht hoch, dass du Ziel von Shitstorms wirst, dass du vielleicht als Antisemit und Islamist in der Bildzeitung landest. Oder auch, was jetzt auch neu dazugekommen ist, dass du ins Visier von der israelischen Botschaft oder des israelischen Armeesprechers gerätst. Gab es letztes Jahr auch eine schöne Untersuchung von Reporter ohne Grenzen dazu, die mehrere Dutzend Redakteurinnen interviewt haben, die ganz offen darüber gesprochen haben, dass in vielen Redaktionen so ein Klima der Angst herrscht. Also Angst vor den Vorgesetzten auch, Angst vor Kollegen und Anfeindungen, Angst vor Medien wie der Bild-Zeitung und Springer, aber eben auch Angst vor der israelischen Botschaft, die oft einfach in der Redaktion anruft und eine Änderung der Berichterstattung verlangt, oder den Rausschmiss teils auch von Redakteuren. Und gleichzeitig gibt es für quasi diese zunehmende Repression und dieses Klima der Angst auch so gut wie keine Öffentlichkeit. Ab und zu schaffen es mal so prominente Fälle in die Medien wie manche ARD-Korrespondentin, wo es dann auch zum Teil zumindest Solidarisierung gibt. Aber die große Masse solcher Fälle interessiert eigentlich keinen, auch innerhalb des Journalismus leider nicht. Also so Verbände wie der Deutsche Journalistenverband oder Deutsche Journalistenunion, die eigentlich dafür da sind, hier gute Arbeitsbedingungen und Sicherheit für Journalisten in Deutschland zu schaffen, die interessieren sich auch überhaupt nicht für solche Anfeindungen. Im Gegenteil, also diese sind eher selbst Teil des Problems als der Lösung. Jetzt habe ich schon wieder viel zu lange geredet. Ich sage noch einen weiteren Punkt zum Thema Staatsräsonfunk. Also, oder um es kurz zu fassen, Staatsräsonfunk, weil eben diese Politik der Staatsräson auch massive Einfluss auf die Medienberichterstattung hat. Und Staatsräsonfunk, aber auch, weil diese sehr, sage ich mal, konforme und wenig machtkritische Berichterstattung aus meiner Sicht diese Politik der Staatsräson, also der bedingungslosen Unterstützung Israels einerseits, aber auch der Repression in Deutschland andererseits halt mit ermöglicht hat.
Du schreibst ja weit vorne schon, dass die deutschen Medien und Nahost, das war das schon immer ein schwieriges Verhältnis. Das Wort Staatsräson gibt es ja erst, seitdem Angela Merkel in der Knesset es genannt hat. Und jetzt kann sich jeder dahinter verstecken und sagen, ja, das ist halt deutsche Staatsräson. Nur widerspricht eine Staatsräson zu haben grundsätzlich schon mal der Verfassung, die Deutschland hat. Weil Staatsräson ist etwas, was man bedingungslos verfolgt. Und was über Menschen, Grundrechten, Demokratie an sich stehen würde. Und das ist, wie gesagt, an sich schon verfassungswidrig. Aber in Deutschland verstecken wir uns halt gerne hinter diesem Wort, wenn wir mit Politikern zu tun haben oder mit Medien. Und aufgrund der Tatsache, welche historische Verbindungen Deutschland mit Israel hat, ist es schwierig, sich damit kritisch auseinanderzusetzen, ohne die ganzen Vorwürfe und natürlich auch Repressionen an den Kopf zu bekommen, die du ja auch schon benannt hast. Ich persönlich halte diese ganze Staatsräson für absolut kontraproduktiv, auch für Deutschland innenpolitisch, unter anderem, weil alles das, was Israel gerade tut, auch der Angriff auf den Iran, der völkerrechtswidrige Angriff auf den Iran, ja Rückwirkungen haben wird auf deutsche wirtschaftliche Entwicklung, den Geldbeutel eines jeden Deutschen, ja, und die Tatsache, dass Israel ja praktisch alle seine Nachbarn destabilisiert, also die israelische Regierung, und dass das seit 30 Jahren offenkundig außenpolitisches Ziel Netanjahus ist, alle umliegenden arabischen Länder in irgendeiner Art und Weise so zu destabilisieren, dass es keine funktionierenden Staaten gibt, sorgt ja dafür, dass wir in Europa uns mit Flüchtlingswellen, mit Armut, mit Unsicherheit, mit Krieg in der Region zunehmend beschäftigen müssen, weil es Folgen hat, wenn man keine stabilen Staaten in der Region hat. Und man kann dabei die Verantwortung Israels und der israelischen Regierung nicht außen vor lassen, weil es offenkundig Außenpolitik des Staates Israel ist, andere Staaten zu destabilisieren und Menschen zu vertreiben. Und deswegen ist es wirklich, ich glaube auch zunehmend für deutsche Bürgerinnen und Bürger nicht mehr nachvollziehbar, warum man Staatsräson dermaßen verfolgt, weil es negative Konsequenzen hat für Deutschland und für Europa. Obwohl, das heißt jetzt nicht, dass man das Existenzrecht Israels irgendwie in Frage stellt, ja, sondern man muss ein gesundes Verhältnis zu dem Staat Israel haben und ihm auch sagen dürfen, also hier gehst du zu weit und das unterstützen wir nicht mehr, ja. Du gehst ja auf die strukturellen Defizite im deutschen Mediensystem ein und die existieren ja nicht erst seit dem 7. Oktober. Was ist dir in den letzten Jahren, und ich meine da explizit auch schon vor dem 7. Oktober, an strukturellen Defiziten konkret begegnet?
Ja, da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge. Das Problem an dem ist auch, dass das alles immer schlimmer wird. Ich nenne mal ein paar. Also ein großes Problem, was auch nicht nur die Israel-Palästina-Berichterstattung betrifft, sondern generell die Qualität und die Vielfalt von Journalismus in Deutschland, so eine zunehmende Konzentration und Kommerzialisierung des Medienmarkts. Also aktuell haben wir zum Beispiel noch 320 etwa Tageszeitungen in Deutschland. Vor 100 Jahren waren es mal 4.500. Und diese 320, von denen sind über die Hälfte in der Hand von fünf großen Konzernen: Springer, Funke, Mazak Medien Group, und Südwest Holding, glaube ich, waren es. Das Problem bei diesen großen Konzernen ist, das sind halt keine klassischen Presseverlage, die irgendwie mit gutem Journalismus und Kioskverkäufen und Abos ihr Geld verdienen, sondern das sind große Konzerne, für die ist Journalismus ein Investment unter vielen. Die haben dann noch ihre Jobplattform und ihre Dating-Apps und alles Mögliche. Und es ist halt leider so, dass man jetzt mit kritischen, vor allem machtkritischen, investigativen Journalismus nicht unbedingt das meiste Geld verdient. Im Gegenteil, für die ist es häufig eher so ein Geschäftsrisiko, sich mit den politischen und wirtschaftlichen Eliten anzulegen, von denen sie ja selber abhängig sind. Von daher gibt es selten halt guten, wirklich machtkritischen Journalismus aus solchen Medien heraus. Und wie gesagt, das Problem ist, dass halt irgendwie die allermeisten Medien in der Eigentümerschaft von solchen Konzernen sind. Da kann man vielleicht denken, okay, dann greife ich halt irgendwie zur Alternative, wird schon noch irgendwelche geben. Aber das ist halt auch oft nicht mehr der Fall. Also zum Beispiel komme ich aus dem schönen Thüringen. Da haben wir ist eigentlich der ganze Pressemarkt auf drei Zeitungen aufgeteilt: die Thüringer Allgemeine, die Ostthüringer Zeitung und die Thüringische Landeszeitung. Und alle drei Zeitungen sind in der Hand der Funke Mediengruppe. Es gibt keine andere, die ich in Thüringen lesen könnte. Und ja, das bedeutet auch, dass von der überregionalen Berichterstattung von diesen drei Zeitungen wird kein Wort in Thüringen geschrieben. Es kommt alles aus Berlin, aus dem Funke Newsroom in Berlin Mitte. Der Chefredakteur von Funke wiederum ist übrigens, war früher mal stellvertretender Chefredakteur der Bild. Auch darüber hinaus stehen Funke und Springer sich sehr nah, was auch dann zum Teil die Ausrichtung der Funke Medien erklären kann. Und ja, mit dieser quasi dieser zunehmenden Homogenität des Medienmarktes ist auch nur ein kleiner Teil des Problems beschrieben. Weiteres Problem ist zum Beispiel, dass gerade im Nachrichtenjournalismus sich die Berichterstattung traditionell nicht nur bei Israel-Palästina eben sehr stark an offiziellen Verlautbarungen orientiert. Also viele Nachrichten bestehen einfach nur daraus, wiederzugeben, was politische Eliten zu irgendeinem aktuellen Ereignis sagen. Weil Habeck sagt das zur Migrationspolitik und Merz fordert aber das. Und das ist für viele Nachrichtenredakteure wirklich schon Journalismus. Also die sehr gute Kommunikationswissenschaftlerin Sabine Schiffer hat dafür mal den Begriff des Verlautbarungsjournalismus geprägt und sie schätzte schon vor dem 7. Oktober, dass ungefähr 60% unserer Nachrichten auf solchen Verlautbarungen orientieren. Und da ist eben das Problem, dass starke politische und wirtschaftliche Akteure halt viel mehr Möglichkeiten haben, ihre Pressearbeit eben auf diese Bedürfnisse des Journalismus auszurichten, als jetzt irgendwelche kleinen NGOs oder irgendwelche Palästinenser im Gazastreifen oder sowas. Also die und da kommt noch hinzu, dass solche NGOs oder quasi Akteure außerhalb unseres politischen Elitensystems halt dann auch noch von Diskreditierung und Diffamierung betroffen sind, sodass dann erst recht nicht auf deren Informationen zurückgegriffen wird. Ja, hier gab es eine Wortmeldung
Meldung.
bei dir. Ja.
Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wir haben ja vorhin über James gesprochen. Und im Prinzip im angelsächsischen Raum gibt es ja diese strukturellen Probleme, was Medien angeht, auch. Also auch da lässt sich ja eine Monopolisierung des Medienmarktes beobachten. Nichtsdestotrotz schaffe ich es in verschiedenen englischen Medien, New York Times, BBC, The Guardian, auch immer mal wieder vereinzelt kritische Berichterstattung zu lesen. Ich lese zum Beispiel auch die Haaretz, ja. Auch da bin ich näher dran an einer kritischen Berichterstattung über das, was in Gaza passiert, was in Israel passiert, was generell im Nahen Osten passiert, als in Deutschland. Also es scheint ja nicht nur alleine die strukturelle Entwicklung des journalistischen Marktes zu sein, was
Ja.
da das Problem ist.
Ja.
Weil ich kann, in Englisch kann ich durchaus kritischere und ausgeglichenere Berichterstattung lesen als in Deutschland.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Dafür gibt es dann auch noch weitere Gründe, wie zum Beispiel die Dominanz des Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland. Also du hast völlig recht, dass im angelsächsischen Raum diese Konzentration und Kommerzialisierung des Medienmarkts eigentlich noch weiter fortgeschritten ist als in Deutschland. Was den Pressemarkt angeht, haben wir hier eigentlich noch vergleichsweise Vielfalt. Hier ein großes Problem ist eben, dass der Öffentlich-Rechtliche was den ganzen Markt schon wie abdeckt. Also das sieht man bei Google-Suchergebnissen, die halt irgendwie dominiert werden von 100 verschiedenen öffentlichen rechtlichen Programmen. Das zeigt sich aber auch oder schlägt sich auch nieder bei so Sachen wie Zahlungsbereitschaft. Also dadurch, dass wir alle schon dazu verpflichtet sind, jeden Monat 18,36 € abzudrücken, ist halt auch verständlicherweise die Zahlungsbereitschaft bei vielen deutschen Medienkonsumenten halt geringer als in anderen westlichen Ländern. Und natürlich auch in Deutschland gibt es kritische alternative Medien, die auch oft eine viel, viel bessere Berichterstattung machen als ihre mit viel mehr Ressourcen ausgestatteten mainstreamigen Konkurrenten. Die leiden aber eben alle darunter unter dem Problem, dass sie sich nicht so richtig finanzieren können. Und das ist auf jeden Fall in anderen Ländern viel besser. Da gibt es ja, also da ist die großen Massenmedien, die haben da auch alle ihre gravierenden Probleme. Deren Berichterstattung ist ja auch sehr in Einklang mit dem offiziellen politischen Narrativ und Diskurs. Aber du hast halt ergänzend dazu immer noch so ein paar kleine Korrektivmedien, die zwar nicht so die große Masse erreichen, aber die trotzdem eine wichtige Rolle innerhalb des Mediensystems darstellen, indem sie eben quasi so den anderen immer den Spiegel vorhalten und auch die schlimmsten Verfehlungen nicht einfach so passieren lassen, sondern eben darauf aufmerksam machen und dadurch eben so eine Kontrollfunktion einnehmen. Also du hast in den USA The Intercept und Democracy Now, in Israel hast du Haaretz oder 972 Magazine. In anderen Ländern hast du auch noch andere. Und in Deutschland haben wir das leider nicht so richtig. Wir haben so ein paar sehr kleine oder sehr am Rand stehende Medien, also sag mal die Junge Welt, aber es lesen halt 10.000 Leute oder so und auch nur eher alte Menschen, würde ich sagen, die noch Printzeitungen abonniert haben. Und du hast halt dann, wie gesagt, so ganz kleine Online-Medien wie Ethos Media, wie Occupied News, wie Gaza Heute, die teilweise halt irgendwo von ein paar Leuten in ihrer Freizeit betrieben werden. Und trotzdem oft irgendwie den besseren Journalismus machen als eine Spiegelredaktion mit hunderten gut ausgebildeten und bestens bezahlten Redakteuren und Redakteuren oder eine Tagesschau-Redaktion. Erst recht, was eben auch zeigt, dass diese Probleme, über die wir sprechen, letztlich keine journalistischen Probleme sind. Also es liegt nicht an fehlenden Ressourcen, an fehlenden Quellen, an zu schlechter Ausbildung oder sowas oder fehlenden Kenntnissen im Großen und Ganzen, sondern es liegt letztlich an politischen Fragen. Ich überlege, was eigentlich deine Frage war. Habe ich sie beantwortet? Wenn nicht, kannst du mich
Meine
nochmal.
Frage war so, warum schaffe ich es, in einem strukturell schon fast monopolisierten englischen Markt einen besseren kritischen Journalismus zum Thema Nahost zu bekommen als in Deutschland? Und du hast es ja im Prinzip beantwortet.
Ja,
Eine andere
vielleicht
Frage.
könnten wir uns noch fragen, warum der Öffentlich-Rechtliche eigentlich keine kritische
Ja,
Berichterstattung macht, weil der hätte
da
eigentlich alle
schließt sich
Mittel
meine
dazu.
nächste Frage gleich mal an.
Ja.
Weil da kannst du gleich beantworten, nachdem ich das hier eingeworfen habe, nämlich auf Seite 54 hast du eine Abbildung zu Personen, die im öffentlich-rechtlichen Talkshows beim Thema Nahost am häufigsten zu Gast waren. Und ich lese mal nach Erscheinungs Häufigkeit vor. Guido Steinberg, Islamwissenschaftler, Carlo Masala als Militärexperte, Michael Wolfson als Historiker, Philipp Peymann-Engel von der Jüdischen Allgemeinen, Christine Hellberg als Nahostexpertin, Ahmed Mansur, Extremismusexperte, Daniel Gerlach, Nahostexperte, Kai Amboss, Völkerrechtler und Florenz Gaub als Sicherheitsexpertin. Also das sind die Experten, die zum Thema Nahostkonflikt am häufigsten in Talkshows im öffentlichen rechtlichen Rundfunk eingeladen werden. Und mal abgesehen von Herrn Gerlach und Herrn Amboss, würde ich mir auch gerne mal andere Sichtweisen wünschen, vielleicht auch aus der palästinensischen Richtung oder so. Das scheinen mir jetzt keine Palästinenser zu sein, die ihre Sichtweise sozusagen in eine Talkshow einbringen können, oder? Also, woran liegt das, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Vertretung bestimmter Inhalte so einseitig ist?
Ja, also du hast erstmal ganz recht mit deiner Feststellung, dass die Palästinenser da fehlen in den öffentlich-rechtlichen Talkshows. Wir hatten, also in den ersten Wochen nach dem 7. Oktober gab es Sendungen, da haben wirklich alle Gäste, inklusive der Moderatorin, die Perspektive der israelischen Regierung vertreten. Also haben die israelische Gewalt als Selbstverteidigung gut geheißen und haben mit allen möglichen Worten und viel Elan und Leidenschaft die Gewalt der Hamas verurteilt. Und es gab überhaupt keinen, der zum Beispiel auf das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen aufmerksam gemacht hat. Es gab es dann später, gab es mal so vereinzelt Palästinenser hier und da, aber ich glaube, von insgesamt 200 irgendwas Gästen, ich habe die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, waren es am Ende 8 oder 9 Palästinenser oder so. Ja, stattdessen hat man, wenn es irgendwie, also die kritischste Perspektive, die man in Talkshows zu Gesicht und zu Gehör bekommt, sind dann die von VölkerrechtlerInnen oder Nahostexpertinnen, wie du jetzt schon ein paar aufgezählt hast, Christian Hellberg, Daniel Gerlach, Kai Amboss, was so tolle Leute sind, die haben auf jeden Fall auch viel Ahnung, ich schätze die auch, die bringen eine wichtige Perspektive ein, aber die bringen eben eine Perspektive von Völkerrecht ein, von journalistischen Standards ein, vielleicht von Menschenrechten ein oder sowas. Also eher, würde ich sagen, eine neutralere Perspektive. Und
Ja,
den, den.
was angesichts der Schieflage der Berichterstattung und Haltung der Gäste oft schon fast als Kontrapunkt in
Ja,
diesen Debatten gilt.
genau. Und denen gegenübergesetzt werden dann die israelischen Vertreter oder die israelischen Lobbyisten wie Philipp Heymann-Engel zum Beispiel von der Jüdischen Allgemeine, die aber zum großen Teil aus Steuergeldern finanziert wird, oder irgendwelche israelischen Armeesprecher. Und so entsteht halt irgendwie der Eindruck, dass dann diese Experten eigentlich die palästinensische Perspektive vertreten würden, was sie halt überhaupt nicht tun, sondern die palästinensische Perspektive kommt einfach nicht vor in diesen Talkshows. Und dadurch wird dann eben, indem man quasi den israelischen Vertreter mit den Experten gleichsetzt, auf eine Stufe stellt, wird dann halt zusätzlich auch nochmal die israelische Perspektive aufgewertet, während, wie gesagt, die palästinensische Perspektive gar nicht vorkommt. Und du hast gefragt, warum das so ist. Also ja, generell gelten für öffentlich-rechtliche Medien dieselben Probleme wie für alle anderen auch. Ein paar haben wir ja schon angesprochen mit den zunehmenden Anfeindungen, auch viele machen das auch einfach aus Überzeugung. Also vielen Journalisten musst du keine pro-israelische Position vorgeben, sondern die sind von sich ganz allein schon völlig pro-israelisch eingestellt. Dasselbe gilt für so rassistischen Probleme, die wir gesprochen haben. Beim öffentlich-rechtlichen, also der öffentlich-rechtliche, um vielleicht mal von vorne anzufangen, dessen Grundidee, die ist ja eigentlich ganz toll, nämlich wir schaffen ein gut finanziertes Medienhaus, was einerseits frei ist von privatwirtschaftlichen Erwägungen, wie wir schon besprochen haben, ja so seine Probleme mit sich bringt und gleichzeitig aber auch frei von staatlicher Einflussnahme. Und wenn das wirklich so wäre, dann wäre das eine super Sache. Der Öffentlich-Rechtliche bekommt zusammengerechnet, glaube ich, so pro Jahr 10 Milliarden Euro. Und könnte damit wirklich Powerhouse des investigativen und machtkritischen Journalismus sein, wie man es auf der Welt sonst nirgends findet. Aber stattdessen haben wir letztlich irgendwie die Tagesschau, wo jeden Tag irgendwie israelische Pressemitteilungen vorgelesen werden und wo überhaupt kein Hauch von investigativen Journalismus ist, auch in anderen öffentlich-rechtlichen Formaten nicht. Und das hängt halt sehr stark damit zusammen, dass der Öffentlich-Rechtliche eben nicht so politisch unabhängig ist, wie er immer tut. Ein Aspekt, zum Beispiel die Chefs von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die Intendanten, die werden gewählt von den Rundfunkräten und den Verwaltungsräten und die werden nach wie vor dominiert von Vertretern aus Politik, Parlamenten und Regierung. Also die meisten Rundfunkräte teilen sich inoffiziell auf in einen SPD-Freundeskreis und in einen CDU-Freundeskreis, benannt nach ihren jeweiligen Vorsitzenden. Und das ist nicht mal ein offenes Geheimnis, sondern es wird ganz offen von Rundfunkräten, also von den Mitgliedern der Rundfunkräte ausgesprochen, dass du ohne die Zustimmung der jeweiligen Landesregierung da oder deren Vertreter in den Rundfunkräten da nichts durchkriegst, sei es das Budget für den Sender oder sei es die Besetzung der wichtigsten Führungspositionen.
wo sie demnächst dann Ärger bekommen, wenn die AfD anfängt, hier Landesregierungen zu stellen.
Ja.
Und
Gab übrigens
dann haben
dazu
sie
auch
aber
mal
mit der
ver
Struktur an sich weiterhin kein Problem, wa?
Ja, es gab dazu auch mal ein Verfassungsgerichtsurteil 2014 zum ZDF-Fernsehrat. Also Fernsehrat ist der ZDF-Rundfunkrat, der heißt nur anders, wo eben auch diese Dominanz politischer Vertreter angemahnt wurde. Danach gab es so ein paar halbherzige Reformen in manchen Rundfunkräten. Aber am grundlegenden Problem, dass letztlich sehr einflussreiche Vertreter aus der Politik sind, die da die Entscheidungen treffen, hat sich ja auch seitdem nichts geändert. Genau, und interessant wird natürlich, wie du ansprichst, was wird, wenn die AfD da ihre ersten Vertreter hineinschicken kann. Vielleicht ist das dann ein Anreiz, diese Gremien mal zu reformieren.
Oder es ist ein Anreiz, mit der AfD zu kuscheln,
Ja, das kann
um
natürlich auch
das
sein.
strukturelle Problem nicht anzugehen.
Ja.
Das sehen wir ja auf verschiedenen Ebenen in Deutschland schon, dass die Union vor allem auch gerne mit der AfD kuschelt, wenn es dann drauf ankommt, weil man kann da noch besser Pösschen verteilen. Das Buch trägt ja den Untertitel Deutsche Medien und der Genozid in Gaza. Die Verwendung des Begriffs Genozid ist in Deutschland ja besonders aufgeladen und sorgt natürlich für besonders viel Kritik. Warum hast du trotzdem bewusst diese Formulierung gewählt?
Also einfach gesagt, weil es ein Genozid ist. Ich versuche mich in dem Buch halt möglichst an die Fakten zu halten. Wie gesagt, alle großen Menschenrechtsorganisationen, Amnesty, Human Rights Watch, auch die israelischen, B'Tselem, die palästinensischen sowieso schon lange haben in umfangreichen Berichten dokumentiert, dass es sich bei den Ereignissen in Gaza um Genozid handelt. Die weltweit größte Vereinigung von Völkermordforschern hat sich diesem Urteil angeschlossen. Eine Untersuchung im Auftrag des UN-Menschenrechtsrats ist zum selben Ergebnis gekommen, dass eigentlich das Who is Who der ganzen Genozidforscherszene der Welt sagt schon seit langem, das ist ein Genozid und ein sehr, sehr eindeutiger, weil auch seit eigentlich Tag 1 nach dem 7. Oktober äußern auch israelische Politiker und Militärs unmissverständlich ihre Absicht, nämlich dass eben sich die Gewalt gegen die palästinensische Zivilbevölkerung richtet, dass es darum geht, dort die Lebensbedingungen die Lebensgrundlagen zu zerstören und eben nicht nur darum geht, irgendwie die Hamas zu bekämpfen. Nur deutsche Medien wollen das irgendwie nicht wahrhaben, obwohl die Fakten einfach seit langem schon auf dem Tisch liegen. Im Gegenteil, wenn in deutschen Medien mal von Genozid die Rede ist, dann auch in Form von so Diffamierungskampagnen, in Form von Antisemitismus-Debatten. Zum Beispiel in der Tagesschau gab es mal einen Faktencheck zum Genozidvorwurf, wo das Ergebnis war, dass es sich dabei um antisemitischen Verschwörungsmythos handelt. Es wurde kein einziger der unabhängigen Berichte zu Rate gezogen, kein einziger Genozidexperte. Stattdessen wurde irgendwie Berliner Antisemitismusbeauftragte befragt, ob in Gaza ein Genozid stattfindet. Und es gab viele weitere ähnliche schlimme Berichte in deutschen Medien. Genau, zu deiner Frage, warum ich das auf den Titel geschrieben habe. Also ja, einerseits, weil es einfach die Realität ist und ich es als verharmlosend empfinden würde, da jetzt irgendwas von Krieg oder Kampf oder so zu schreiben. Ich kritisiere ja Medien ausgiebig in dem Buch für ihre irreführende und das heißt auch propagandistische Begriffswahl. Dann muss ich natürlich irgendwie diesen selben Anspruch auch für mich gelten lassen. Und da auch eben präzise sein in meiner Wortwahl. Ich will natürlich aber auch nicht verhehlen, dass es auch ein Statement ist. Also ich finde es wichtig, quasi nicht nur irgendwie irgendwie mit diesem Diskurs hier mitzuschwimmen und andere Leute vorangehen zu lassen und dafür dann aber auch irgendwie dann in Kauf zu nehmen, dass andere da die Prügel einstecken und ich dann irgendwie davon profitieren kann, dass andere diesen Diskurs geweitet haben, sondern ich finde es auch wichtig, da selber irgendwie im Zweifel voranzugehen und dazu beizutragen, dass der Diskurs sich ein bisschen wieder versachlicht. Mittlerweile finde ich es aber auch überhaupt nicht mehr mutig, Genozid zu sagen. Also als wir uns für diesen Titel entschieden haben, das war vor fast einem Jahr oder so, da Konnte man noch darüber diskutieren, irgendwie, weiß ich, verschrecken wir damit eher Leser, wie viel Shitstorm handeln wir uns da ein? Also es war mir damals auch schon egal, aber heute finde ich es schon fast schädigend oder kontraproduktiv aus Sicht von jemandem, der zu dem Thema ernst genommen werden will, nicht Genozid zu sagen.
Ja, das Problem in bestimmten deutschen Kreisen ist, sowohl bei Journalisten als auch Politikern, die erkennen nur einen Genozid an, wenn er ungefähr in dem Ausmaß und der Organisation des Holocaust stattfindet. Und was ich daran problematisch finde, ist, dass erstens, das natürlich den Holocaust an sich entwerten würde. Zweitens, ich eigentlich nicht in einer Situation leben möchte, in der ein Holocaust in dem organisierten industriellen Morden nochmal stattfindet. Und drittens, damit praktisch nie ein Holocaust, also ein Genozid in der Geschichte stattfindet. Ja,
Ja.
weil die Deutschen haben das schon auf eine ganz besonders brutale Art und Weise durchgeführt. Es ändert nichts an der Tatsache, dass es einen Genozid an den Armeniern gab. Es ändert nichts an der Tatsache, dass in Ruanda ein Genozid stattgefunden hat. Und ich finde, die Deutschen haben da ein ganz extremes Problem, auch mit der eigenen Geschichte anzuerkennen, dass es auch an anderen Orten dieser Welt einen Genozid gab. Sie empfinden das, glaube ich, ein bisschen als Angriff auf die Besonderheit der deutschen Geschichte, was irgendwie auch ein bisschen pervers ist, auf eine gewisse Art und Weise. Und ein anderer Punkt ist auch, in Deutschland will man keine Aussagen zu solchen Dingen treffen, ja. Also ich habe vor kurzem einen Kommentar gelesen auf Twitter von Dennis. Jetzt fällt mir der Nachname nicht wieder ein, aber ich habe mit ihm über Armenien und Aserbaidschan damals gesprochen, als es den Krieg gab. Und der hat geschrieben, also die Bundesregierung prüft noch, ob der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Aserbaidschans auf Armenien völkerrechtswidrig war. Und ungefähr so läuft alles ab, was mit irgendwelchen Verbrechen zu tun hat, die Verbündete und Länder begehen, mit denen man gerne wirtschaftliche Beziehungen betreibt, ja. Und da außen vor ist Israel so und so noch eine ganz andere Nummer. Insofern, das ist der Umgang der Bundesregierung mit solchen Dingen. Also solange man mit einem Land nicht gerade irgendwelche wirtschaftlichen Beziehungen hat, wird das halt geprüft bis zum geht nicht mehr. Und das ist alles wirklich absolut abartig. Wir haben ja festgestellt, wir haben hier offensichtlich ein strukturelles Problem, was die vierte Gewalt in Deutschland angeht und ihre Kontrollfunktion. Was würdest du sagen, was bedeutet dieses mediale Versagen auch für die Demokratie in Deutschland? Ich würde ja sagen, es geht weit über das Problem mit Israel und der Nahostberichterstattung hinaus. Es ist ja offenkundig ein strukturelles Problem, das Auswirkungen auf so gut wie alle Bereiche hat.
Ja, auf jeden Fall. Also Journalismus ist ja nicht nur dafür da, irgendwie zu erzählen, was gerade so in der Welt passiert und die Leute an sich zu informieren oder zu unterhalten oder so, sondern Journalismus hat ja eine gesellschaftliche Aufgabe und das würden auch die meisten Journalisten unterschreiben, beziehungsweise sind die meisten auch ganz stolz darauf, auf ihre Rolle als Garant und Wächter der Demokratie. Als vierte Macht, als jemand, die unablässig sind für die demokratische Meinungsbildung und so weiter. Und das bedeutet, also diese Verantwortung, diese Rolle, die Journalismus hat, bedeutet im Umkehrschluss aber eben auch, dass Journalisten eine Verantwortung haben, wenn sie dieser Verantwortung nicht gerecht werden, wenn sie eben keinen machtkritischen Journalismus machen, der sich an gewissen Standards orientiert. Sondern stattdessen zum Beispiel einfach irgendwie Kriegspropaganda übernehmen, und sich nicht aus diesem Narrativ herausbewegen, das zum Beispiel die Bundesregierung vorgibt im Rahmen der Staatsräson-Politik, dann werden Journalisten eben letztlich auch zu Propagandisten. Das ist auch so eine der Thesen in meinem Buch, dass Medien halt nicht einfach nur schlecht berichtet haben, sondern sie haben selbst eine Rolle in diesem Genozid gespielt und dazu beigetragen, dass die deutsche Politik, aber eben auch Teile der deutschen Öffentlichkeit, auch anderer Eliten, Kultur, Wirtschaftseliten und so weiter eben diesen Genozid unterstützt haben. Und das, also ich finde das, ich finde es schon schlimm genug dahingehend, wenn man sich anschaut, was es eben für Folgen im Gazastreifen, im Iran, im Libanon und so weiter hat, welchen Schrecken unsere Politik da verursacht hat. Aber es hat natürlich auch, wenn du darüber sprechen möchtest, Folgen für Deutschland. Also die wirtschaftlichen Implikationen hast du schon angesprochen, das Ansehen Deutschlands in der Welt. Aber ich glaube, es wird auch noch sicherlich irgendwie auch quasi Folgen so für das Selbstverständnis der deutschen Öffentlichkeit, der deutschen Gesellschaft haben. Also ich denke, irgendwann werden unsere Kinder uns auch wieder fragen, so beginne ich ja das Buch, was wir damals eigentlich gemacht haben, während des Genozids an den Palästinensern. Und dann ja, müssen, glaube ich, viele wieder nach irgendwelchen Ausflüchten suchen.
Ich nicht, ich habe keine. Das löst mich von dem Problem. Aber ich habe auch wenig Einfluss, um ehrlich zu sein, auf die deutschen Medien und die deutsche Politik als kleine Podcasterin. Wie versuchst du in Zukunft deinen Einfluss und vielleicht auch dein bisschen Journalismus besser zu machen, in die deutsche Debatte zu tragen? Weil, wie gesagt, viele von den Medien, die du in deinem Buch auch kritisierst, für die hast du mal geschrieben. Ist es wahrscheinlich, dass du wieder für die schreibst?
Also das ist eher unwahrscheinlich und das ist, glaube ich, einer der wenigen Punkte, wo ich und die Medien, die ich kritisiere, uns einig sind. Also sicherlich haben die keinen Bock mehr auf mich und ich habe schon gar keinen Bock mehr auf die. Ich finde es halt auch irgendwie moralisch fragwürdig, denen irgendwie einerseits Komplizenschaft in einem Genozid vorzuwerfen und dann denen gleichzeitig irgendwie meine nächste Rechnung für irgendeinen Text zu schicken. Glücklicherweise ist es aber ja auch so, aufgrund des Medienwandels, dass man immer weniger angewiesen ist auf unsere großen etablierten Medien. So groß sind die häufig gar nicht mehr. Also viele einzelne Social Media Accounts erreichen schon weit mehr Menschen als viele Tageszeitungen. Das ist auch so eine kleine Hoffnung, die ich habe. Das äußere ich ja auch am Ende des Buchs. So das Positivste, was man über unsere etablierten Medien sagen kann, ist ihr eigener Bedeutungsverlust und dass sich immer mehr Menschen ihre Informationen längst woanders holen. Und ich glaube, ich werde dann eben auch eher abseits des etablierten Mediensystems aktiv sein, was mich nicht bedeutet, dass ich weniger Menschen erreiche oder nicht generell weniger erreiche, sondern eher im Gegenteil. Also eigentlich bekomme ich jetzt gerade so viel Resonanz, zum Glück auch vor allem positive Resonanz, wie ich es in meiner ganzen Journalistenkarriere, während ich für Spiegel und Taz und Deutschlandradio und so geschrieben habe, nie bekommen habe. Von
Ja,
daher,
das wäre,
also brauchst
das
du
wäre.
dich keine Sorgen zu machen und dir keine Sorgen zu machen, was mich angeht.
Ja, das wäre auch eine meiner vorletzten Fragen gewesen, wie so die Reaktionen auf das Buch waren. Ob du Drohungen bekommen hast, böse Briefe oder in dem Fall wahrscheinlich eher so böse WhatsApp-Nachrichten und sowas alles, oder ob die Reaktionen durchaus positiv waren.
Ja, also die Reaktionen waren eigentlich ausschließlich positiv. Also vor allem durch Leserinnen, durch meine Community, durch Medien, die darüber berichtet haben. Also die Rezensionen, die bisher erschienen sind, waren wirklich durchgängig positiv. Es gab mal irgendwo einen kritischen Satz oder so, aber ansonsten nur überschwängliches Lob. Auch auf Veranstaltungen, auf denen ich bin, sind immer alle ganz begeistert, was mich natürlich sehr freut und motiviert. Gleichzeitig ist das, was ich jetzt benannt habe, die positiven Reaktionen, kamen die bisher nicht aus irgendwelchen etablierten Medien, sondern die schweigen einfach komplett. Also von den 320 Zeitungen, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, die es in Deutschland gibt, wurde mein Buch bisher ausschließlich in der Jungen Welt erwähnt. Da auch sehr positiv, was auch ja, zu erwarten war. Aber jetzt so in anderen bürgerlichen Medien gibt es nicht mal einen Verriss. Also heute habe ich gehört, dass in der NZZ demnächst einer erscheinen soll, also ein Verriss, wogegen ich auch nichts habe. Also ich kritisiere die ja sehr scharf, die sollen ruhig ein bisschen zurückschießen. Das ist ja auch dann gut für meine PR. Aber ja, es hat mir auch nochmal irgendwie, also es hat, finde ich, irgendwie so meine These bestätigt, dass die das Buch jetzt irgendwie komplett totschweigen. Gleichzeitig ist es auch nicht überraschend, weil das auch weil es das ist, was die meisten Medien in den letzten 2,5 Jahren sowieso schon gemacht haben. Also es gibt ja nicht nur, zum Glück nicht nur Medienkritik durch mich, es gibt auch schon andere wissenschaftliche Untersuchungen. Es gibt Leute im Netz, die Medien regelmäßig kritisieren, auch sehr fundiert und faktenreich, wie Nadia Sabura zum Beispiel, die Kommunikationswissenschaftlerin, auch von Aktivistinnen wie Judith Scheidt, von Medienschaffenden wie Tarek Baey oder so, die kontinuierlich die Irreführungen, Fake News und so weiter in Medien aufzeigen. Und es gibt nahezu keine Resonanz von den großen Medien. Was auch vielleicht nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal ist von der deutschen Medienlandschaft. Also in anderen westlichen Ländern gab es zumindest immer auch einzelne Mutige innerhalb des Mediensystems, die sich dann zum Beispiel an die Öffentlichkeit gewandt haben mit offenen Briefen. Also es gab einen offenen Brief von über 200 BBC-Mitarbeitern, wo die den Rücktritt von ihren Vorgesetzten verlangt haben. Das gleiche gab es beim irischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gab RedakteurInnen von New York Times, von AP, von Washington Post, die auch in offenen Briefen Kritik an ihren Häusern geleistet haben. Bis heute wüsste ich keine deutsche Redaktion, wo das stattgefunden ist. Also auf irgendwelche Statements von Taz-Redakteurinnen oder von Zeit-Mitarbeitern oder Spiegel- oder Tagesschau-Redakteurinnen, wo die sich irgendwie mal gegen die Berichterstattung ihrer eigenen Medien aussprechen, warten wir bis heute vergeblich und geschweige denn von irgendeiner transparenten, selbstkritischen Aufarbeitung dieses ganzen Schlamassels, den wir dann in den letzten 2,5 Jahren erlebt haben. Genau, deshalb bin ich, erwarte ich eigentlich auch nicht mehr so viel.
Weißt ja, Schweigen, Mitlaufen, Wegducken und vorauseilender Gehorsam sind deutsche Tugenden. Die kriegt man nicht so schnell weg. Die bleiben auch 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, von dem man eigentlich viele, viele Dinge hätte lernen sollen. Wie gesagt, dafür gibt es ja dann auch Buchhandlungen, wo dein Buch einen als Interessierten oder in meinem Fall doch eher so ein Typ Buchkäufer, der sich viel Zeit nimmt und mal durch die Regale schaut und dann springt dein Buch einen wirklich schon ganz gut an. Hat auch ein schönes
Freut
Layout,
mich.
um ehrlich zu sein. Hat mich als allererstes gecatcht und dann sehr schön.
Ja, danke. Ja, diese Collage, die da vorne drauf ist, mit den Zeitungsschnipseln, die ist auch in echt entstanden. Die habe ich zusammen mit meiner Schwester zusammengeklebt.
Sieht gut aus.
Danke.
Also manchmal, ja, okay. Die Leute würden natürlich sagen, die sich viel mit Büchern beschäftigen, der Inhalt ist natürlich entscheidend. Ich kann sagen, nach einer ganzen Reihe von Jahren, mit denen ich mich jetzt mittlerweile mit Büchern beschäftige, die deutsche Buchlandschaft, vor allem was Sachbücher angeht, sollte viel mehr innovativ auch sein, was Layouts angeht und mehr sich trauen und mehr sich wagen. Weil die Verpackung macht es auch. Und in deinem Fall war das ganz gut, weil, wie gesagt, die Verpackung springt einen zuerst an, vor dem Inhalt. Also
Das
Grüße
freut
an deine
mich.
Schwester
Danke.
an der Stelle jetzt. So.
Sage ich
Habt ihr
ihr.
gut gemacht. So, zum Abschluss. Hast du sonst noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer?
Also ich habe ja schon gesagt, dass irgendwie von unseren etablierten Mediensystemen nicht so viel zu erwarten ist. Und du hast ja auch schon angesprochen, dass es in manchen anderen westlichen Ländern ein bisschen besser läuft. Und das liegt eben auch unter anderem daran, dass in anderen westlichen Ländern sich kritische Medien besser finanzieren können. Also würde ich vielleicht die Sache hier noch mit einem Appell abschließen, nämlich unterstützt Medien, die ihr gut findet, kritische Medien, macht kritische Medien zu Israel-Palästina oder welches Thema euch auch immer wichtig ist, weil die meisten kleinen Alternativmedien, die man in Deutschland so kennt, die haben alle große Zahlungsprobleme. Vielleicht nenne ich noch mal ein paar Ethos Media, also jetzt zu Gaza, die gut sind, Ethos Media, Jacobin, Podcast von James Jackson haben wir schon angesprochen, Mad in Germany, Hanno Hauenstein hat auch einen schönen Podcast, Nullpunkt heißt der.
Folgt ihm auf Twitter.
Ja, Gaza heute macht ein Typ, der macht allein irgendwie besser Berichterstattung als Nachrichtenredaktion mit 100 Mitarbeitern, Occupied News. Und viele, viele mehr. Das, genau, das würde ich deinen Zuhörern noch mitgeben. Unterstützt guten Journalismus.
Gut, herzlichen Dank, Fabian. War schön, dass du dir Zeit genommen hast, auch wenn es zu Ostern war. Wie war das Karfreitag? Wiederauferstehung ist dann am Montag oder so, keine Ahnung. Ist auch eine Art und Weise, den Tod von Jesus zu feiern oder nicht zu feiern oder was auch immer. An einem Ostertag arbeiten. Jedenfalls, war schön, dass du hier warst. Ich freue mich schon auf nächste Werke von dir. Vielleicht in einem unabhängigen Medium, vielleicht mit einem zweiten Buch. Ich werde Ausschau halten und ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute. Herzlichen Dank auf alle Fälle für dein Engagement und das Buch.
Danke dir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Bis dann. Tschüssi.
Tschüss.
Warte mal kurz.